Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast die Suunto-Athletin und Profi-Trailrunnerin Katharina Hartmut. Katharina zählt zu den besten deutschen Ultra-Trailläuferinnen und hat in den letzten Jahren echt viele prestigeträchtige Rennen gewonnen. Im Podcast sprechen wir darüber, warum sie als Profi-Trailrunnerin in einer großen Stadt wie Zürich lebt, was die Ultradistanzen auf sie für einen Reiz ausüben und wie ihr Trainingsalltag und vor allem das damit verbundene Zeitmanagement so ausschaut. Darüber hinaus haben wir noch über die Themen Selbstvermarktung im Sport und die Entwicklung des Trailrunnings allgemein gesprochen. Also ihr seht schon, eine richtig vollgepackte Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Hey Katharina, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Katharina, mittlerweile hat sich's hier fast schon so eingebürgert, dass wir unsere Podcasts immer mit so einer Schnellfragerunde starten. Das ist zwar manchmal so ein kleiner Sprung ins kalte Wasser, aber es gibt den perfekten Überblick. Deswegen würde ich sagen, damit starten wir einfach mal durch. Und sehr gut. Die erste Frage, die ist vermeintlich sehr, sehr leicht, wenn man dann drüber nachdenkt, aber eigentlich doch nicht so ganz. Und die lautet, wer ist Katharina Hartmut, aber in einem Satz? Der zweite Teil ist das fiese, gell?
Das ist, also eigentlich sehr gut, wenn man dann nicht ausschweift.
Ja.
Aber es ist natürlich die Frage, wie lang der Satz sein darf.
Du darfst ihn schachteln, wie du magst. Da gibt es keine Begrenzungen.
Okay, also ich würde sagen, Katharina Hartmut ist 29 Jahre alt, lebt in Zürich in der Schweiz, kommt aus Deutschland und ist begeisterte Sportlerin, hauptsächlich Trailläuferin und verbringt am liebsten Zeit in den Bergen.
Ja, perfekt umschrieben, würde ich sagen. Da war alles drin, sogar auch schon die Antwort auf die eigentlich zweite Frage, die nämlich ist, wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Genau, also ich komme aus Deutschland, lebe aber schon seit inzwischen 11 Jahren in der Schweiz und seit 2017 in Zürich.
Okay, warum Zürich, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf. Die dritte Frage, da wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen schwerer. Stell dir vor, ich gebe dir zwei Optionen, eine Aktivität, unabhängig jetzt von wann das stattfindet, aber Option Nummer eins wäre eine Forschungsreise in die Arktis und Aktion Nummer zwei wäre eine Himalaya-Expedition. Für was würdest du dich entscheiden?
Gute Frage. Ich muss sagen, dass beides nicht unbedingt ganz oben auf meiner Bucketlist stehen würde.
Ja, ist voll okay.
Aus verschiedenen Gründen.
Ja.
Ich glaube, am Schluss würde ich trotzdem eher ins Himalaya gehen.
Okay. Also vielleicht da ganz kurz müssen wir trotzdem Hintergrund geben. Du hast quasi in dem Bereich einmal promoviert, also eigentlich ja. Klimaforschung in der Arktis, oder? Mhm. Kann man so zusammenfassen?
Kann man grob so sagen, ja.
Genau, deswegen daher dieser erste Teil. Und ansonsten weiß ich aber, dass du einfach so auch viel in den Bergen unterwegs ja. bist. Ich war mir aber nicht ganz sicher, für was du dich entscheiden würdest. Deswegen.
Ich glaube am Schluss, bei Himalaya gibt es ein paar andere Sachen, die mich stören, aber ich glaube am Schluss würde ich mich immer für die Berge entscheiden.
Mhm. Ja, okay, spannend. Wenn es einen Trailrun-Streckenkonfigurator gäbe, also heißt, du könntest vor dem Event dir quasi deine perfekte Strecke einfach konfigurieren, so wie man, weiß nicht, irgendwie ein Auto oder sonst was konfiguriert. Wie würde die Strecke aussehen? Also sowohl von der Länge, Höhenmeter, Höhenprofil, technisch anspruchsvoll oder eher Autobahn? Erzähl mal ein bisschen.
Also es wäre auf jeden Fall mindestens dreistellig, was die Kilometerzahl angeht.
Okay.
Ich würde sagen so 120 plus.
Okay.
Entsprechend viele Höhenmeter. Also je mehr Höhenmeter, desto besser.
Mhm.
Und schon auch ziemlich technisch. Ich würde wahrscheinlich den ein oder anderen Downhill mal so ein bisschen laufbarer machen,
mhm.
dass man irgendwie vorankommt.
Ja.
Tendenziell aber technisch viele Höhenmeter. Ja, und nicht das einfachste Gelände.
Und vom Höhenprofil her dann aber eher wie so ein EKG oder eher wie so ein Wellending?
Ich glaube, viele Anstiege, die so, sagen wir mal, 1000 bis 1500 Höhenmeter am Stück sind.
Okay.
Dann wieder irgendein Downhill, dann wieder so ein Anstieg. Ich glaube, das wird mir gut passen.
Ja, spannend. Da sind wir tatsächlich relativ ähnlich unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich ganz so lang von der Strecke her nehmen würde, aber was so die Trailart und Höhenprofil angeht, wären wir gleich unterwegs. Finde ich sehr, sehr spannend. Welchen einen Punkt nimmst du aus deiner Arbeit, aus der Klimaforschung mit in deinen Alltag?
Also jetzt konkret auf Klimaforschung bezogen oder generell auf, wie wir dort arbeiten? Also könnt's auch.
Du kannst auch generell halten.
Also, na gut, ich versuche ein bisschen zu kombinieren, weil ich finde, dadurch, dass ich ja durch meinen Sport auch so viel draußen bin, in den Bergen bin und aber gleichzeitig auch mit dem, was ich bei der Arbeit mache, dass so dieses System Erde nochmal von einem anderen Blickwinkel irgendwie sehe, glaube ich, einfach so dieses Bewusstsein, dass das ein mega Privileg ist, so diesen Sport in der Natur machen zu können und dass das aber auch was ist, was total in Gefahr ist eigentlich. Und das glaube ich, was ist, wo ich mir oft zum Beispiel wünschen würde, dass das so in der Community noch so ein bisschen mehr so ein Bewusstsein einfach hat, weil ich sehe halt oft wie beide Seiten. Ich bin total gern da draußen selber unterwegs mit anderen Leuten und bei irgendwelchen Wettkämpfen und so weiter und gleichzeitig ist mir das aber wie so ein bisschen klarer, glaube ich, oft auch durch meine Arbeit, dass, ja, wie sich das einfach verändert und dass diese Veränderungen jetzt keine Veränderungen sind, die normal sind.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, Bewusstsein ist da ein ziemlich guter Punkt, weil Bewusstsein und Erkenntnis wahrscheinlich so der erste Step ist hin zur Veränderung.
Genau, ich finde auch, es muss noch nicht mal eine konkrete Veränderung sein, aber einfach, dass man das mit einem aus einem anderen Blickwinkel einfach betrachtet und es immer so ein bisschen mitdenkt. Mhm. Und ich finde zum Beispiel auch, gerade wenn es dann, also klar, ich bin natürlich auch viel unterwegs, ich muss auch mal irgendwo hinfliegen, ich kann jetzt nicht alles mit dem Zug machen. Und da schon einfach, ich will mich da jetzt auch nicht massiv einschränken, aber einfach so dieses Mitdenken, hey, da ist noch was anderes und wo kann man denn vielleicht ansetzen, dass man das ein bisschen ausgleicht oder irgendwie mit sich selber da so ein bisschen im Reinen ist.
Ja, voll. Ich habe gewusst, dass wir bei der Schnellfrage kurz mal abschweifen werden, aber das ist voll okay. Ich glaube, es ist auch wirklich wichtig.
Das so ganz kurz zu beantworten.
Deswegen machen wir auch schnell weiter. Wenn ich in Interviews oder Artikeln als die beste deutsche Trailrunnerin bezeichnet werde, dann?
Rolle ich ein bisschen mit den Augen.
Warum?
Weil ich finde solche Betitelungen quasi immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube,
an was macht man es fest, oder?
Ja, an was macht man es fest? Also klar, ich habe jetzt vielleicht irgendwo mal eine Leistung abgeliefert und dann ordnet man das irgendwie ein. Aber es gibt ganz viele andere tolle Leute, die auch ganz viele andere tolle Sachen machen. Und ich finde es schwierig, dann zu sagen, der oder die ist jetzt der Beste. Das ist wie man irgendwie sagt, Courtney Dewalter is our GOAT. Also ist sie schon irgendwie natürlich, aber woher willst du es wissen? Also woran machst du es fest? Und dann gibt es andere, die machen vielleicht, weiß ich nicht, viel kürzere Rennen, laufen, weiß ich nicht, flache Rennen oder irgendwas, was dann vielleicht da gar nicht in diese Sparte reinfällt, was so mindestens genauso beeindruckend ist.
Mhm, voll.
Deswegen finde ich das immer so ein bisschen die Beste. Der Beste im nächsten Jahr ist es dann jemand anders und dann, ich weiß auch nicht. Also,
ja, macht Sinn.
Ich halte da jetzt nicht so viel davon.
Hätte mich ehrlich gesagt auch sehr gewundert, wenn du dich jetzt hingesetzt hättest und gesagt
jawohl,
hättest.
Jawohl, das bin ich.
Jawohl, bin ich.
Nee, das würde ich niemals sagen.
Speaking of Courtney, vielleicht wird es ja da genannt, aber meine Vorbilder oder Inspirationsquellen sind?
Ja, also Courtney ist natürlich schon ein großes Vorbild. Und noch mehr, seitdem ich sie auch persönlich kenne, weil ich einfach jetzt weiß, sie ist wirklich so. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass sie irgendwie so eine Rolle spielt oder so, sondern ja, einfach wie sie an das Ganze rangeht, wie sie zum Beispiel auch immer sagt, hey, also ein Trainer, da brauche ich nicht. Mhm. Ich trainiere so, wie ich möchte und wie es mir Spaß macht. Und weil ich einfach merke, sie macht das genau aus den gleichen Gründen, wie ich es auch mache. Mhm. Und ja, finde das einfach sehr bewundernswert, obwohl sie inzwischen ja in einem ganz, ganz anderen Fokus steht, wo ich zum Glück mich nicht drin sehe, wo ich auch ein bisschen dankbar bin eigentlich, dass mir das so, dass ich nicht unbedingt, ja, an der Stelle bin, wo sie ist, einfach medial gesehen, weil ich glaube, das wäre mir echt ein bisschen too much. Aber dass sie trotz all dem eigentlich so, dass sich noch so bewahrt und ja, einfach da halt das vor allem macht, wo sie Bock drauf hat und sich nicht irgendwo hin drängen lässt. Das finde ich super. Von daher ist sie schon ein sehr großes Vorbild für mich. Jemand anders, wahrscheinlich weniger bekannt, jetzt außerhalb der Trail-Szene, aber in der Trail-Szene schon, ist die Martina Walmasoy. Ist auch eine sehr gute Freundin von mir und die finde ich so faszinierend, weil sie ist auch eine super Athletin und gleichzeitig ist sie aber genau auch so, hey, ich mache einfach das, wo ich Lust drauf habe und ich lasse mir auch von niemandem was reinreden und ich habe so meine Art und mache das irgendwie. Und so Leute finde ich einfach toll, die dann einfach sich da auch von diesem Leistungsgedanken, vor allem wenn man dann irgendwie mit Sponsoren, von Sponsoren unterstützt wird oder in irgendeinem Team drin hängt, dass die sich da überhaupt nicht so beeinflussen lassen irgendwie. Mhm. Das finde ich total cool. Und klar, ich meine, so Leute wie Kilian oder François, die einfach schon seit Jahrzehnten irgendwie in dieser Szene sind und die einfach auch im zunehmenden Alter immer noch da einfach zeigen, hey, was irgendwie möglich ist. Und
auch sehr breit, finde ich.
Ja.
Also auch so in unterschiedlichsten Bergsportspielarten eigentlich. Also vor allem in Richtung Kilian.
Genau, oder François Dane, der dann auch letztes Jahr gesagt hat, hey, ich laufe jetzt mal in Tour de Géant. Mhm. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, mache ich jetzt einfach mal, auch weil ich irgendwie Lust drauf habe. Finde ich auch total toll. Oder jemand wie Ludovic Pommeré, der jetzt 50 Jahre alt, glaube ich, dieses Jahr geworden ist oder wird.
Krass. Ja.
Der letztes Jahr einfach einen neuen Streckenrekord beim Hard Rock 100 aufgestellt hat, was eins der schwierigsten Rennen der Welt ist. Und der da einfach mit seinen 50 Jahren sagt, okay, hey, also ich bin Let's hier go. Noch voll mit dabei. Und ja, das sind sehr spannende Persönlichkeiten irgendwie, weil die natürlich einerseits schon so wirklich krass Leistungen abliefern und krass Sachen machen, aber auch so vom Menschlichen her. Also ich kenne inzwischen alle auch persönlich so ein bisschen, wo man einfach merkt, hey, ihr Hauptgrund, warum sie das machen, ist nicht, weil ihnen jemand Geld dafür zahlt oder weil sie irgendwie Fame wollen oder irgendwo im Rampenlicht stehen, sondern die haben da wirklich so ihre ganz eigene Motivation, die ich dann irgendwie auch teile. Und das würde ich sagen, dass das so die Leute sind, die mich dann auch inspirieren.
Ja, genau deswegen klappt es wahrscheinlich auch so gut, weil diese Motivation halt die richtige Fall. Ist, gell?
Ja, also die intrinsische Motivation, das ist der Hauptantreiber und da kann noch so viel von außen kommen. Das ist dann eher was meiner Erfahrung nach einen eher einschränkt, wenn zu viel von außen, wenn man einfach nur, weiß ich nicht, irgendwo gewinnen will oder ein gewisses Preisgeld oder eine gewisse Aufmerksamkeit haben möchte. Weiß ich nicht, ob das einfach nachhaltig ist, weil ich glaube, auf lange Sicht muss es einfach von innen kommen und diese Freude und der Spaß an der ganzen Sache,
voll.
Dass man das auch dann auch viele Jahre irgendwie da Lust drauf hat.
Ja, glaube ich auch. Okay, und letzte der Schnellfragerunde auf einer Happiness-Skala von 1 bis 10. 10 ist das absolut höchste. Wo würdest du dich gerade einordnen? Also jetzt gerade, aktuell im Moment.
Jetzt gerade? Och. Ich würde sagen, es ist nicht so schlecht. Es könnte aus Gründen besser sein. Also ich würde mal sagen, ich gehe mit auf eine solide 7.
Okay. Was bräuchte gerade für das
volle Maß? Da müsste gerade noch laufen können.
Also einfach wieder körperlich komplett fit sein, gell?
Ja. Genau, aber ansonsten muss ich sagen, könnte es mir auch deutlich schlechter gehen.
Aber es ist eigentlich auch voll schön zu hören, dass obwohl du gerade das, was dir irgendwie so obviously am meisten Freude macht, nicht funktioniert, dass du dann trotzdem bei einer 7 sein kannst. Also ich glaube, da gäbe es ja auch genügend Leute, die dann sagen, ich ziehe halt meine Happiness nur daraus und wenn ich das gerade nicht machen kann, dann geht es mir super schlecht.
Ja, das musste ich auch erst lernen.
Also war ein Prozess.
Ich glaube, ich habe schon genug andere Verletzungen oder irgendwas gehabt, wo ich sicher nicht mit einer 7 während der Verletzung, wo ich nicht gesagt hätte, ich bin jetzt bei einer 7, sondern eher so bei einer 2 oder so.
Ja.
Das musste ich mir schon auch erarbeiten und ich glaube, ja, jetzt sind es wahrscheinlich noch so 1-2 Wochen, bis es wieder ein bisschen vorwärts geht, aber einfach auch so diese Aussicht zu haben, hey, der Sommer ist noch gerade erst in den Startlöchern und das geht wahrscheinlich auch noch viel dieses Jahr. Da freue ich mich einfach mega drauf und dann kann ich das auch auf meine jetzige Situation quasi schon mitnehmen und mich einfach drauf freuen.
Ja, sehr cool. Ja, mega, danke dir. Da waren jetzt schon echt richtig viele Sachen mit dabei. Ich glaube, auf das eine oder andere gehen wir auch im Verlauf des Gesprächs nochmal im Detail drauf ein. Aber lass uns mal kurz starten mit dem Setting, in dem wir uns hier befinden für alle Zuhörenden. Wir nehmen gerade hier nämlich in einem Raum in der ETH Zürich auf. Es ist hier deine Wahlheimat. Erstmal danke, dass es hier überhaupt möglich ist. Wie kam es dazu, dass du hier in Zürich gelandet bist? Okay.
Geblieben bin, aber ich bin vor eben 11 Jahren durch Zufall hier in die Schweiz gekommen. Ich hatte eigentlich in Deutschland schon ein Studium begonnen, wo es mir aber nicht so gut ging und mir ging es generell auch nicht so gut zu dem Zeitpunkt. Und dann hatte ich hier Freunde besucht und bin dann hier geblieben und bin nicht mehr zurückgegangen. Sehr okay. Spontan.
Aber weil man könnte ja jetzt sagen, Zürich ist jetzt nicht unbedingt der Ort, wo man als Profi-Trailrunnerin sozusagen die 100% perfekten Bedingungen hat. Hm. Oder vielleicht doch? Weiß ich nicht.
Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich vor 11 Jahren noch nicht den reinsten Schimmer hatte, was Trailrunning ist. Also das war schon mal nicht der Grund. Ich muss aber sagen, dass es schon mich natürlich gereizt hat, näher an den Bergen zu sein. Ich habe vorher in Leipzig gewohnt für viele Jahre, bin dort zur Schule gegangen und da waren die Berge einfach so weit weg. Also jeder, der weiß, wo Leipzig ist und da schon mal war, der weiß, es ist sehr, sehr flach. Und ich war als Kind ein paar Mal, waren wir mal in den Bergen im Urlaub und das fand ich immer total toll und fand es eigentlich immer schade, dass die Berge so weit weg sind. Und das war dann gleich was, wo ich dachte, Zürich per se ist zwar noch nicht in den Bergen, aber schon sehr nahe. Und das war dann da schon was, was mir irgendwie gut gefallen hat. Aber das hatte noch nichts mit dem Trailrunning zu tun. Und jetzt im Nachhinein, also ich hätte natürlich auch inzwischen die Chance gehabt, mal woanders hinzugehen, war ehrlich gesagt durch Studium und auch Doktorat dann irgendwie immer irgendwo hier gebunden, aber habe mich da ja auch dafür entschieden. Und ich würde sagen, was Trailrunning angeht, es ist besser, als man vielleicht erstmal meint. Mhm. Im Sinne von, also es gibt schon rund um Zürich, also es geht relativ schnell, dass man irgendwo Trails hat. Die sind zwar noch nicht sofort alpin, aber auch die alpinen Trails sind wirklich nicht weit weg. Man fährt eine Stunde mit der S-Bahn und kann 1500 Meter Anstieg machen und ist dann eigentlich gerade in den Bergen. Also,
ja, ich habe es gesehen heute auf der Herfahrt. Ich bin von Innsbruck heute Morgen hierher gefahren und alleine, wenn man da an diesem Walersee, heißt er so?
Walensee, ja.
Oder
genau.
Walensee, ja genau. Wenn man allein da lang fährt, da sind ja wirklich schon mal richtig hohe, felsige Berge
genau.
Da irgendwo.
Also da ist auch, da fehlt einem auch an nichts, würde ich sagen. Da kannst du auch zum Skitouren gehen, hingehen. Also,
ja, cool.
Es ist alles within reach, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht wie, wenn man irgendwie in Innsbruck wohnt, wo ich sage, okay, ich gehe aus der Haustür und laufe halt die Nordkette hoch. Das ist es schon nicht. Ich muss aber sagen, dass ich dadurch, dass ich auch sonst zum Beispiel gern und viel Fahrrad fahre und da einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt direkt in den Bergen wäre, manchmal denken würde, ja, jetzt kann ich hier hoch oder runter fahren.
Ja, stimmt.
Ist das hier zum Beispiel super, weil hier kann ich, habe ich alles möglich. Ich kann flach fahren, ich kann hügelig fahren, ich kann bergig fahren. Und genau, bin eben gleichzeitig noch in einer Stadt, wo die haben natürlich viele Möglichkeiten bietet, auch für sonstige Sachen. Ich habe meinen Physio vor Ort, ich habe meine Ärztin vor Ort, was ich jetzt vielleicht an einem anderen Ort wieder nicht hätte. Also ich finde, für mich über die Jahre hat sich eigentlich schon so rausgestellt, dass es eigentlich schon ein ziemlich guter Standort ist. Es ist auch sehr zentral in Europa. Der Flughafen ist wirklich, ich wohne 20 Minuten vom Flughafen. Also man ist schnell irgendwie überall. Ja, es ist vielleicht fürs Trailrunning nicht die perfekte Location, aber es ist schon auch eine ziemlich gute.
Ja, glaube ich. Und es ist spannend. Ich habe vor ein paar Wochen mit der Kimi Schreiber Podcast aufgenommen und da ist irgendwie ein sehr ähnliches Setting so mit München. Mhm. Da hat sich sehr ähnlich angehört bei der Frage, warum eigentlich nicht direkt irgendwo in den Bergen. Ja. Dass es in Summe halt einfach eine trotzdem sehr, sehr gute Location ist.
Vor allem, also in der Schweiz, ich meine, gut, man kann natürlich ein Auto haben. Ich habe kein Auto, weil das in Zürich einfach unnötig ist und auch unnötig teuer. Aber in der Schweiz zum Beispiel, was den ganzen Nahverkehr und Fernverkehr, also einfach top, die oder? Infrastruktur angeht mit der Bahn, ist einfach top und im Gegensatz zu Deutschland auch sehr verlässlich. Von daher, wenn man da keinen Skrupel hat, sich irgendwie immer wieder in den Zug zu setzen. Also ich fahre meistens, ich würde sagen, in der Woche halt ein oder zweimal, am Wochenende oder unter der Woche mal mit dem Zug einfach eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwo in die Berge und abends wieder zurück. Und das ist alles, das klappt reibungslos. Und dann kann man auch so tolle Sachen machen wie, okay, ich fahre mit dem Zug irgendwo hin, lauf los. Und entscheide dann unterwegs, wie weit laufe ich denn heute, weil irgendwo hat es dann schon wieder einen Bahnhof oder eine Bushaltestelle oder irgendwas. Also man ist selten wirklich so weit weg, dass man mit dem öffentlichen Verkehr nicht mehr zurückkommt.
Das stimmt, es gibt echt nochmal Flexibilität auch. Ja.
Genau, und von daher würde ich sagen, dadurch, dass das hier eben in der Schweiz so wahnsinnig gut ausgebaut ist, ist das dann eigentlich tipptopp von hier aus.
Mhm. Brauchst du so Stadtleben manchmal auch als Ausgleich irgendwie oder ist das eher zweitrangig?
Wenig. Also ich muss tatsächlich sagen, dass mir das manchmal ein bisschen zu viel ist. Gerade wenn ich länger in den Bergen war und zurückkomme, denke ich mir, wow, also so viele Leute, das merke ich nicht so wohl. Ich wohne deshalb jetzt auch nicht mitten in der Stadt, sondern eher so am Rand von der Stadt, wo ich eigentlich auch schnell aus der Stadt raus bin. Da muss ich sagen, kriege ich vom Stadtleben selber meistens gar nicht so viel mit. Ich würde sagen, es ist eher dahingehend halt praktisch, dass man viele Sachen in der Nähe hat, wie eben gerade schon gesagt, mein Physio, meine Ärztin, wenn irgendwas ist, irgendwelche Spezialisten oder sowas. Von daher finde ich es halt super praktisch.
Ja, voll.
Aber ich bin jetzt nicht jemand, der das dann groß auslebt. Meistens fehlt mir da eh so ein bisschen die Zeit dafür.
Ja, klar. Nee, macht absolut Sinn. Jetzt hast du gerade schon erzählt, du bist vor 11 Jahren quasi hierher gekommen. Da wusstest du noch nicht so richtig, was Trailrunning ist. Wenn man deinen Wikipedia-Eintrag sich durchliest, dann sind die ersten Ergebnisse, die da quasi als erwähnenswert aufgeführt werden, kommen 2018.
Ja.
Das ist ja alles in Summe mal noch gar nicht so eine lange Zeit.
Nee.
Also, so wenn man sich nämlich eigentlich diese kompletten Ergebnislisten mal durchschaut, dann würde man eigentlich denken, okay, du bist halt wirklich schon super lang in the game und es war von Anfang an alles irgendwie so auf Leistungssport getrimmt. Jetzt schüttelst du schon den Kopf. Ist es wirklich alles so bei Coincidence passiert?
Ehrlich gesagt schon. Also, irgendwann natürlich dann nicht mehr. Wenn man merkt, hey, man läuft vorne mit und so, dann ändert sich das schon. Aber ich muss sagen, also du hast jetzt gerade gesagt, 2018, das ist eben das erste Jahr, wo ich Ultras gelaufen bin. Ich glaube, 2016 habe ich meinen ersten Trail-Halbmarathon mal gemacht und dann 2017 mal einen Trail-Marathon und dann 2018 bin ich ein paar Ultras gelaufen, weil ich das mal ausprobieren wollte und eh schon so das Gefühl hatte, ich habe es eigentlich gern, wenn es ein bisschen länger ist und dafür auch vielleicht auch nicht so schnell. Und dann, ich bin meinen ersten Ultra in Innsbruck gelaufen, beim Innsbruck Alpine. Und das waren so knapp 70 Kilometer. Und eigentlich wollte ich da nur mal schauen, ob ich das überhaupt kann, weil ich bin vorher noch nie so weit gelaufen. Und das dann gemacht. Und dann bin ich da halt am Schluss bei den Mädels halt vorne gelandet und hatte das auch das voll nicht auf der Rechnung. Also das war total die Überraschung. Und es hat mich fast ein bisschen gestört. Ich dann dachte so, Mist, jetzt ist vielleicht gleich so eine Erwartungshaltung da fürs nächste Mal, dass ich irgendwie wieder vorne mitlaufe. Das war eigentlich überhaupt nicht mein Ziel. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen in der Mitte mitlaufen. Und dann habe ich die anderen Ultras noch gemacht und ich muss dazu sagen, aus heutiger Sicht, das waren natürlich alles irgendwie nationale Läufe. Das war dann beim Zugspitztrail noch und dann habe ich noch einen in der Schweiz gemacht und noch einen anderen in Deutschland und bin dabei halt immer irgendwie vorne reingelaufen. Und dann war das schon so ein bisschen, dass ich dachte, okay, anscheinend kann ich das ganz gut. Ich bin jetzt nicht so schlecht da drin. Aber klar, es war natürlich so das erste Jahr und dann, es kannte mich natürlich auch niemand vorher. Ich habe es einfach gemacht und dann 2019 bin ich gleich wieder von der Wildfläche verschwunden, weil ich das ganze Jahr verletzt war. Da wollte ich dann gleich zu viel. Und dann kam ja erstmal Covid und 2020 und dann irgendwie, bis das dann mal wieder losging, dann war schon wieder so eine große Lücke da. Und dann war es eigentlich, ich würde sagen, erst so 2022, wo ich das erste Mal in Chamonix beim TDS gelaufen bin, wo ich sagen würde, das war das erste Mal, dass ich wirklich ein internationales Rennen gelaufen bin. Und als ich da dann auf dem Podium war, dann habe ich es auch so ein bisschen realisiert, okay, irgendwie kann ich mir, glaube ich, schon auch was zutrauen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann auch Anfragen bekommen habe von Sponsoren.
Da gab es ja auch mediales Echo. Genau, also ich weiß noch, da gab es ganz, ganz viel so Schlagzeilen, so unterm Radar aufs Podium und
ja,
so.
Ja, also genau. Dann kamen irgendwie Podcast-Anfragen und für ein Interview und so. Und dann dachte ich so, huch, okay, was geht denn jetzt los hier? Und vor allem, also aber was am meisten halt dieses Signal war, dass dann Sponsoren gekommen sind. Weil ich hätte das schon vorher manchmal, dass dann so ein paar Freundinnen, die auch irgendwie im Trail aktiv waren oder teilweise irgendwie bei Salomon oder so, die dann meinten, ja, hey, warum hast du denn keine Sponsoren und so? Und ich so, hä, ich hab das gar nicht verstanden, weil ich dachte so, ja, ich sehe schon, dass ich gut bin, aber mir war irgendwie auch klar, ich laufe hier nur irgendwo in Deutschland irgendwelche Rennen. Also da gibt es so viele Rennen, da kann ich, wenn ich will, kann ich jedes Wochenende irgendwo laufen. Und wenn da halt international niemand am Start ist, ja, dann kann ich das auch gewinnen, wenn ich jetzt mich nicht schlecht anstelle. Aber für mich selber war auch das gar nicht in meinem Kopf drin, dass das jetzt irgendwie noch so ein Leistungsaspekt hat in so einem Sinn. Also ich glaube, für mich selber bin ich schon immer irgendwie ehrgeizig gewesen und schon auch ambitioniert. Ich wollte es dann schon auch gut machen. Aber ich habe das ja so aus Spaß raus erstmal nur gemacht und war eigentlich total happy, dass ich da irgendwas gefunden habe, was mir so viel Spaß macht, dass ich das nicht so auf dem Schirm hatte, dass es da so eine Welt gibt. Also mir war schon klar, hey, da gibt es große Rennen und es gibt so die ganzen Top-Läufer und so. Aber zum Beispiel, dass man da irgendwie, dass einem da jemand Geld für zahlt oder so, da dachte ich ja gut, da gibt es irgendwie 5 Leute auf der Welt und alles andere so weit weg. Und eigentlich tat mir das, glaube ich, auch immer ganz gut, dass ich da eben unterm Radar war und dass ich da nicht so diese Aufmerksamkeit hatte, weil ich schon schnell gemerkt habe, gerade wenn ich so, und das ist mir dann später ja auch noch trotz, also auch nach 2022 noch passiert, dass ich echt so als Underdog zum Beispiel bei der WM irgendwie ins Rennen gegangen bin und da irgendwie auch selber noch gedacht habe, was mache ich hier denn? Warum wollen die denn, dass ich jetzt bei der WM mitlaufe? Ich habe mich da selber gar nicht gesehen, so. Weil mir das eigentlich auch immer ganz recht war, dass ich so einfach mein Ding gemacht habe und es auch allen anderen eigentlich voll total egal war, was ich jetzt mache und welches Rennen und überhaupt. Das war nach der WM dann natürlich, dann wird es wirklich ein bisschen anders, aber bis dahin, ja, hat mich das eigentlich auch voll nicht gestört.
Lass uns kurz mal bei der WM bleiben. Also vielleicht einfach nur ganz kurz nochmal für den Rahmen. Ich will gar nicht zu tief in alle Rennen und sowas eintauchen. Einfach nur, weil ich glaube, da gibt es echt ganz, ganz viele Podcasts, wo du auch zu Gast warst und wo du echt im Detail von allen Rennen erzählt hast. Deswegen, ich habe an der Stelle auch gar keinen Schmerz damit, die Empfehlung rauszugeben. Hört euch die unbedingt an, wenn es euch interessiert. Da gibt es wirklich super spannende Rennberichte. Wir wollen trotzdem über ein, zwei so Themen sprechen, weil ich die einfach mega spannend finde. Ich glaube tatsächlich aber, dass es in einem Interview war, was ich irgendwo mit dir gelesen habe, dass du vor der WM eigentlich auch für dich im Kopf halt gesagt hast, Top 20 ist das Ziel. Top 10, wenn ich einen mega guten Tag habe, aber auf dem Podium hast du komplett andere Leute gesehen. So, und jetzt hast du da Silbermedaille gewonnen. Warst du dann im Ziel selber kurz mal irgendwie überrascht, was ist da passiert? Oder war das wirklich so, sich selber einfach Druck rausnehmen und eher mit diesem Understatement-Gedanken reingehen?
Also es waren, glaube ich, verschiedene Dinge, aber das stimmt tatsächlich. Also ich habe mich da garantiert nicht auf dem Podium gesehen, weil ich wusste ja, wer in dem Rennen alles so startet und allein die französische Mannschaft, das waren irgendwie alle 5 von denen in ihrer Mannschaft, das waren so Leute, die hatten schon mal eine WM gewonnen oder die waren halt irgendwie, da kannte ich so die Namen einfach. Und auch wir im deutschen Team hatten ja super starke Mädels mit am Start. Und
seid ihr mit dem Team auch?
Ja.
Auch Zweite geworden?
Genau, wir sind ja auch Zweit, genau, wir hinter den Französinnen haben wir da noch im Team die Silbermedaille geholt. Und also bei mir ging es ja schon bei der Nominierung los, dass ich dachte so, jetzt werde ich ja angefragt für eine WM, das fühlt sich irgendwie falsch an, so, weil ich da einfach andere Namen so über mir irgendwie gesehen habe. Und was dann noch dazu kam, war auch, dass dann teamintern ich auch so das Gefühl hatte, ich werde so ein bisschen hinten gerankt. So. Also ich weiß noch, wir hatten dann so eine Besprechung für die Verpflegungsposten, wer wann ankommt, dass halt das Team dann parat ist, um uns die Sachen zu geben. Und da hatte ich auch so das Gefühl, da waren andere innerhalb vom Team, die einfach vorne gesehen wurden. Und das hat mir aber ehrlich gesagt erstmal gar nichts so ausgemacht, weil ich dachte so, okay, das nimmt jetzt voll den Druck raus. Der Druck liegt ganz klar auf anderen hier. Und ich habe jetzt einfach Spaß und ich freue mich jetzt auf das Rennen und freue mich einfach da einen tollen Tag zu haben. Ich wusste, dass es eine Strecke ist, die mir wahrscheinlich schon eher liegt, weil es waren schon recht viele Höhenmeter für die Streckenlänge und auch ein bisschen technisch zwischendrin. Und dann gut, ich meine, was dann passiert ist im Rennen, ist, dass einfach nach Rennhälfte schon war ich relativ weit vorne. Ich glaube, da war ich schon auf der 2 oder so. Und irgendwann habe ich dann zu der Führenden aufgeschlossen. Und das kriegt man dann halt immer mit, weil bei so einem großen Rennen gibt es dann schon so einen Livestream auch, wo dann Kameraläuferinnen entweder mitlaufen oder mitfahren mit dem Mountainbike. Und dann wird einem das wie gesagt. Und das hat mich eigentlich total gestört, weil das was ist, was ich auch sonst in anderen Rennen, ich möchte das nie wissen, wo ich gerade bin.
Okay.
Weil das A, meistens das Rennen ja noch so lang geht, da kann noch so viel passieren. Und B, ich ja nur das beeinflussen kann, was ich gerade mache. Also was die anderen machen und wo die am Schluss landen, das liegt nicht in meiner Hand. Deswegen plane ich auch nie mit einer Platzierung. Ich sage mir nie vorm Rennen, hey, da will ich aufs Podium oder da will ich Top 5, weil ich mir denke, das ist so viel von so vielen Dingen abhängig, die ich nicht kontrollieren kann. Ich gehe dann eher auf ein Zeitziel. Ich sage, okay, hey, ich würde gerne auf die Zeit laufen, weil das ist was ich größtenteils für mich kontrollieren kann. Und das ist unabhängig davon, wie stark es heute gerade das Feld. Und dann war ich halt in der Situation, dass ich sehr weit vorne war und mir das auch gesagt wurde. Und ich dann dachte so, das finde ich jetzt irgendwie doof, weil das Rennen ist noch so lang. Ich weiß selber genau, dass mir noch viel passieren kann, den anderen kann noch viel passieren. Und jetzt laufe ich da vorne und alle erwarten jetzt, dass ich das jetzt so ins Ziel bringe irgendwie.
Vor allem, weil ja da auch ultra viele Leute an der Strecke, genau, weil da ich das eine Strecke war, die relativ gut besuchbar ist, ja, so mit vielen Spots. Also gefühlt waren ja überall echt viele Leute, die dann, boah, und schau mal da, jetzt genau hier und Katharina ich mein,
führt. Das war auch super, also die Stimmung war genial, aber ich habe mir dann schon manchmal gedacht, hey, ich wäre jetzt gern eher so ein bisschen auf der, so im mittleren, also weiß nicht, so zweite Hälfte von den Top Ten. Einfach, weil ich das generell in Rennen dann, ja, ist eher so meine Taktik, sag ich mal, wenn man das überhaupt als Taktik bezeichnen kann, dass ich mich am Anfang lieber so ein bisschen zurückhalte und dann halt mein Rennen einfach so gestalte, dass ich in der zweiten Hälfte möglichst wenig einbreche. Und dann habe ich das eigentlich auch so gemacht und trotzdem war ich dann relativ schnell vorne und ja, das fand ich dann schon nicht so einfach, das halt irgendwie zu handeln und dann, ja, läuft man das irgendwie fertig und dann im Ziel war ich dann Zweite und ja, natürlich war das völlig surreal. Das habe ich ja vorher nicht, da habe ich ja nicht mal von geträumt, so.
Ja.
Weil das ja auch nie irgendwie mein Ziel war. Also ich habe ja jetzt vorher nicht gesagt, oh ja, so eine WM-Medaille, das wäre mal was.
Ja, klar.
Sondern die kam dann einfach so. Was natürlich total schön ist, ich will mich da jetzt auch nicht beschweren. Aber es war dann schon, das hat schon ein bisschen länger gedauert, auch bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so hey, okay, ich kann mich da vielleicht selber auch so ein bisschen einsortieren irgendwie in diesem Level, dass ich mich da halt auch sehe.
Mhm. Und also es war ja 2023.
Genau.
Und dann hast du ja 2023 eigentlich nochmal einen draufgesetzt, weil dann kam UTMB. Und UTMB ist ja eigentlich so in unserer Trailrun-Welt fast noch wichtiger als so eine WM. Ja. Das ist ja quasi das Rennen eigentlich. Und dann bist du da auch wieder Zweite geworden, was ja eigentlich, ich glaube nach der WM, klar, da hatten wahrscheinlich schon ein paar mehr Leute das irgendwie so auf dem Schirm voll. Trotzdem, wenn jetzt dann jemand gesagt hätte, ja, so auf dem Podium sehe ich die Katharina Hartmut, wäre wahrscheinlich auch jetzt erstmal noch nicht so hundertprozentig vielleicht.
Ja,
wäre schon eine gewesen, gewagte oder?
Aussage
genau,
gewesen.
Genau, es wäre jetzt nicht unmöglich, aber es wäre halt so ein, okay, ist mal ein Guess.
Ja.
Und dann hast du es aber ja da auch echt bestätigt und bist Zweite geworden. War das Rennen aber insofern irgendwie unterschiedlich, dass du einen Druck gespürt hast? Also dir selber gegenüber, weil jetzt so, okay, jetzt habe ich in der WM so einen rausgehauen, jetzt muss ich hier, weil es eigentlich nochmal ein größeres Rennen ist, auch wieder so einen raushauen?
Nee, ehrlich gesagt genau deswegen nicht, weil es war erstens was mein erster UTMB, wo ich dachte so, hey, jetzt, und es war auch mein zweiter 100-Meiler erst, also ich dachte, das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte als so 80 Kilometer bei der WM.
Ja.
Und ich dachte mir aber genau, weil es eben der UTMB ist, habe ich mich wieder eher in so eine Underdog-Rolle gesehen. Weil ich dachte, okay, bei der WM waren natürlich schon gute Leute, aber da waren so ein UTMB ist nochmal anders besetzt. Und es gibt viele super Leute, die waren jetzt nicht bei der WM. Und wo ich dann dachte, okay, UTMB ist jetzt nochmal so, so viel größer, da kann ich mich erstmal wieder hinten einreihen quasi. Habe da auch wirklich gar keinen Druck gespürt. Also ich hatte eher eine andere Erfahrung noch bei einem anderen Rennen. Das erste Rennen nach der WM war in der Schweiz, der Eiger Ultra Trail in Grindelwald. Da kannte mich auch niemand und habe das dann gewonnen im Jahr vorher. Und dann auf einmal kannten mich alle dort und ich kam halt gerade von der WM. Und das war so ein Rennen, wo ich auch selber dann mir gedacht habe, naja, wenn jetzt nicht viel schief geht heute, dann müsste ich da am Schluss eigentlich vorne sein. Und das hat mich dann schon, da habe ich gemerkt, dass ich da so die ersten paar Stunden im Rennen echt so meine Mühe hatte und dass mir auch echt nicht gut ging. Ich hatte dann so Magenbeschwerden, konnte nichts essen und so, bis ich gecheckt habe, hey, das ist einfach in meinem Kopf, weil ich jetzt gerade A, selber mir so eine Erwartung irgendwie hinlege und B, auch das Gefühl habe, die anderen erwarten das jetzt auch. Und wo ich schon gemerkt habe, okay, wenn das passiert, ist nicht gut, weil dann verliere ich so den Spaß an der Sache, dann ist nur so ein Druckding und ich habe ja gleich gemerkt, dass das dann nicht funktioniert. Und dann habe ich aber in dem Rennen zum Glück auch so echt den Schalter umlegen können. Ich wieder darauf besonnen, hey, warum mache ich das eigentlich?
Ja.
Ja, eigentlich nicht wegen den anderen Leuten, sondern weil ich jetzt gerade Bock habe, hier durch die Berge zu laufen. Und dann hat es wieder super funktioniert und bis dann der UTMB da war.
Hast du dann auch gewonnen, oder? Also
in Eiger? Beim Eiger, ja, ja, genau. Und dann beim UTMB war es wirklich wieder einfacher, weil da ist so ein Rummel und da ist vor allem der Fokus medial doch nochmal auf ganz anderen Leuten.
Mhm.
Und das wiederum hat mir geholfen, da zu sagen, okay, Leute, ich mache jetzt hier mal mein Ding, ich starte jetzt einfach. Und da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass irgendwer jetzt erwartet hätte, dass ich da jetzt irgendwas reißen muss oder so. Also da hätte ich auch in 30 Stunden ins Ziel laufen können und es wäre jetzt nicht, wäre okay gewesen. Ich hatte ja irgendwie auch schon abgeliefert in dem Jahr.
Ja, ja,
also,
voll.
So, okay. Also was soll das eigentlich noch toppen? So, ja. Und vielleicht hat mir das dann wieder eine Lockerheit gegeben. Wahrscheinlich schon, ich weiß nicht. Und das war dann auch so ein Rennen, wo ich einfach voll mein Ding gemacht habe, wo ich mir auch ein Zeitziel gesetzt hatte und wo ich wirklich erst im letzten Viertel, wo mir dann gesagt wurde, hey, du schließt jetzt irgendwie auf Platz 3 auf oder so, mhm, wo ich dann dachte, okay, und jetzt race ich mal, was ich sonst eigentlich nicht so mache. Also
ja,
ich bin dann schon mal ein bisschen über das hinausgegangen, was ich eigentlich sonst gemacht hätte, aber wo ich dachte, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, hier wirklich aufs Podium zu laufen. Aber eben unter normalen Umständen hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemacht. Das war dann einfach aus der Situation heraus und weil ich gemerkt habe, hey, die anderen werden schwächer, die kommen mir eigentlich entgegen. Und das hat dann irgendwie auch funktioniert, ja.
Ja, voll gut. Crazy Fact, man muss ja auch noch erwähnen, dass du in 2023 ja auch noch irgendwie mal die Challenge Road so gefühlt nebenbei gemacht hast und da in unter 10 Stunden gefinisht hast. Also kann man auch mal machen zwischen zwei so richtig großen Ultras, mal noch so eine Triathlon-Langdistanz reinpacken. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Letztes Jahr, also 2024, war dann eigentlich, wenn man sich auch Ergebnisse anschaut, auch nicht so ein schlechtes Jahr,
auf
ne?
Auf Papier war es
so
ganz gut, ja.
Dritter Platz Hard Rock und dann Tour de Jean irgendwie mit gewonnenen Rekordzeit, also unter 80 Stunden, gell? Mhm. Also neuer Frauenrekord, eine richtig crazy Leistung, weil also für alle, die da nicht so drin sind, das Rennen hat 300, wie viele Kilometer?
Also offiziell sind es 330, aber es hat jeder
genau,
hat
irgendwas
350
war
auf der Uhr.
Okay, also 350 Kilometer, absurd und irgendwie
24.000 Höhenmeter.
Okay. Und die Zeit sind in umgerechnet wahrscheinlich irgendwie so 3,5 Tage.
Genau.
4 Tage knapp.
Bei mir waren es 3,5 Tage.
Ja. Okay, also völlig verrückt. Das Rennen hast du dann auch noch gewonnen. Wenn ich jetzt aber sage, auf dem Papier, wahrscheinlich hat sich das Jahr für dich nicht ganz so erfolgreich angefühlt, oder?
Nee, gar nicht. Also das letzte Jahr, das muss ich mir selber auch immer wieder sagen, dass es am Schluss eigentlich gar nicht so schlecht war. Es hat sich einfach nicht so gut angefühlt, weil ich gefühlt und tatsächlich, wenn ich auf meine Trainingsdaten schaue, auch das halbe Jahr nicht laufen konnte. Wir haben es dann immer so hingebogen bekommen, dass ich dann wieder für das Rennen, für das ein oder andere Rennen wieder fit war und dann konnte ich das Rennen laufen, aber ich hatte leider am Anfang vom Jahr zwei Stürze im Fahrradtraining und einmal davon wurde ich vom Auto angefahren und habe mir da das Knie verletzt. Und das hat sich dann irgendwie durchs ganze Jahr gezogen, dass es immer Phasen gab, wo das besser war, wo ich auch zwischenzeitlich dachte, jetzt ist das weg, jetzt habe ich das im Griff. Und dass das dann aber irgendwann zwischendurch wieder kam und ja, wir dann auch das ein oder andere Mal das Knie mal spritzen mussten, was jetzt auch was ist, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt nicht im Leistungssport wäre, würde ich das vielleicht auch nicht unbedingt machen wollen, aber was dann halt wieder geholfen hat, zum Beispiel sowas wie eine Tour zu laufen. Aber ich konnte zum Beispiel 4 Wochen vor der Tour, konnte ich nicht mal eine Treppe hochgehen. Und wo ich mir schon dachte, ja super, also jetzt da 350 Kilometer zu laufen, ist halt vielleicht auch langfristig gesehen nicht so eine gescheite Sache. Und das hat sich so durchs ganze Jahr gezogen und das Ende vom Lied war, dass wir es halt im November dann operiert haben und jetzt ist auch alles super und ist alles wieder gut, aber ja, das war irgendwie immer wieder, ist es aufgekommen und dann war immer, ich konnte zum Glück meistens viel dann alternativ trainieren, aber es war halt nie so, dass ich dachte, hey, jetzt kann ich mal hier konsistent auf irgendwas mich vorbereiten. Und zum Beispiel vor dem Hard Rock war das Knie im Griff und dann habe ich mich 2 Wochen vor dem Rennen bin ich gestürzt auf den Rücken, hatte dann ein Knochenmarksödem, also Flüssigkeit im Knochen, im Rücken und wo auch nicht klar war, kann ich jetzt den Hard Rock laufen? Wo ich dachte, hey, jetzt ist das Knie mal okay, jetzt ist der Rücken kaputt. Also, und dann auch immer so an der Startlinie zu stehen und eigentlich gar nicht zu wissen, muss ich vielleicht nach 20 Kilometern aussteigen? Also ja, das war einfach alles nicht so ideal und ich glaube deswegen, ja, eben am Schluss ist dann viel irgendwie noch gut gegangen, also eben auf dem Papier oder ich hatte dann auch gute Rennen. Aber so das Gesamtgefühl irgendwie vom Jahr war halt so ein bisschen dahin.
Ja, voll nachvollziehbar. Aber wie ist es eigentlich so, wenn man jetzt auf diese ganzen Ergebnisse schaut, löst es jetzt noch was in dir aus oder sagst du, okay, waren jetzt irgendwie gute Ergebnisse und mein Blick geht eher eigentlich immer voll nach vorn?
Ich glaube, im Nachhinein habe ich es dann schon geschafft, da auf vieles auch stolz zu sein. Also zum Beispiel beim Hard Rock, es war sicher nicht das Rennen, was ich mir gewünscht habe. Allerdings nicht wegen dieser Rücken- oder Kniegeschichte, sondern weil einfach da in dem Rennen nochmal Sachen passiert sind, die halt ich nicht auf der Rechnung hatte und wo ich am Schluss dann einfach, klar, ich war auf dem Podium und es ist halt auch ein hartes Rennen, also alle leiden, das war mir dann auch, wurde mir dann auch wieder klar, aber wo ich einfach hinterher wusste, hey, es waren jetzt so viele Sachen, die hätte ich einfach besser in den Griff kriegen können und wo ich einfach wusste, ich kann das so viel besser machen, das Rennen. Gleichzeitig war es das erste Mal für mich und es ist ein Rennen, was in sehr großer Höhe stattfindet. Das sind einfach so Sachen, die, wo ich mir erst im Nachhinein das alles nochmal so zurechtlegen musste, um zu sehen, hey, eigentlich, also, dass ich da überhaupt gefinisht habe, war schon mega der Erfolg. So. Weil ich hätte so viele Gründe gehabt, zwischendurch irgendwie auszusteigen, wo ich dann schon nochmal anders drauf schaue und auch noch auf jeden Fall eine Motivation draus ziehen kann für die Zukunft. Oder zum Beispiel, ich meine, mit der Tor, ich bin total dankbar, dass ich das Rennen fertig laufen konnte. Auch das Knie kam wirklich erst in den letzten 50 Kilometern, wo man sich sagt, gut, jetzt ist das irgendwie auch egal. Das war dann eh schon klar.
Also in Relation, ne?
Ja, genau, in Relation. Und es war klar, das ist das letzte Rennen und das Knie wird wahrscheinlich operiert. Und da war ich zum Beispiel total froh, dass das geklappt hat, einfach weil, klar, am Schluss war es irgendwie cool mit diesen Sub 80 und einfach auch zu merken, hey, an diesem vierten Tag eigentlich von dem Rennen, boah, ich fühle mich noch voll gut, weil ich konnte mich voll gut verpflegen die ganze Zeit. Ich habe gut auf mich geschaut und mich gut gemanagt. Und jetzt kann ich hier noch ein bisschen Gas geben. Das war schon schön, so aus so einem Leistungsaspekt raus. Aber eigentlich war das so ein bisschen das Rennen, wo ich sage, okay, das war das, mein einziges Bucketlist-Rennen jemals. Mhm. Und ich weiß auch voll, warum. Weil ich einfach, das Rennen an sich war so eine tolle Erfahrung. Und es war so intensiv irgendwie. Ich habe auch noch wochenlang danach, ich war irgendwie immer noch mit diesem Rennen beschäftigt. Und wo ich einfach auch wieder gemerkt habe, hey, das gibt mir was. Aber jetzt gar nicht unbedingt, weil ich jetzt das Rennen gewonnen habe oder einen Streckenrekord. Sondern einfach, weil das Erlebnis war. Und das wäre wahrscheinlich genauso gewesen, wenn ich da irgendwie jetzt nicht auf dem Podium gewesen wäre und die Zeit eigentlich auch, wenn das niemanden gejuckt hätte, so. Weil einfach das an sich so viel Spaß gemacht hat. Also natürlich leidet man da auch, aber es hat mich so erfüllt irgendwie. Mhm. Und ich habe einfach dann noch ganz viel davon mitnehmen können und ich zehre da jetzt noch von.
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, eigentlich muss man die Sachen aus der richtigen Motivation rausmachen, nämlich voll. Weil du da halt Bock drauf hast, genau. In dem Moment so, und du willst halt dieses Rennen laufen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du ja hier und da viel mal so freie Projekte einstreust, die unabhängig von einem Rennen oder Event stattfinden, oder? Einfach nur, weil du Bock hast, draußen zu sein.
Total. Und ich habe schon Bock, mich zu challengen. Aber es muss jetzt für mich nicht unbedingt heißen, ich laufe ein Rennen und will irgendwo vorne was gewinnen oder so.
Ja.
Eben, ich mache ganz gern dann auch mal irgendwie ein FKT-Projekt oder irgendwas, was jetzt einfach außerhalb von einem Rennen stattfindet. Und ich sage auch immer, ja, wenn mich jemand fragen würde, hey, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, nur noch Rennen laufen oder nie mehr Rennen laufen, wäre für mich ganz klar, ich würde nie mehr Rennen laufen, stattdessen einfach das machen, wo ich Bock drauf habe. Weil das ist die größte Freiheit für mich, einfach sagen zu können, hey, ich mache jetzt das und das und das. Und klar, ich mache schon gern Rennen und ich finde das auch, ich habe schon auch Spaß dran, mich mit anderen zu messen, aber mehr so aus dem Grund, dass ich merke, wenn da andere starke Frauen zum Beispiel mit dabei sind, finde ich das immer so cool, weil ich einfach weiß, die sorgen jetzt dafür, dass ich auch mein Bestes geben kann.
Mhm.
Wenn ich da jetzt vorne allein rumlaufe und da ist niemand, gut, wenn ich jetzt mir ein Zeitziel setze oder so, dann kann ich da immer noch dann mich so challengen, aber jetzt zum Beispiel bei einem UTMB finde ich das schon einfach cool zu wissen, hey, hier sind gerade richtig viele starke Leute und jetzt schaue ich mal, was ich da so machen kann. Aber ich glaube, ja, so am Schluss diese richtige Mischung einfach zu haben. Und ich meine, so eine Tor ist natürlich auch ein Rennen, aber irgendwie auch viel mehr noch so ein Abenteuer.
Ja, voll. Vor allem, wenn es dann in die zeitlichen Dimensionen geht.
Kann ja, ich mir vorstellen. Und ganz ehrlich, da am dritten Tag, da denkst du jetzt nicht mehr an das Rennen. Also da ist dir völlig egal, wo du jetzt gerade bist und so. Hauptsache, du ja, es ist eine tolle Landschaft und du willst natürlich schon finishen, das ist schon klar. Das habe ich tatsächlich bei vielen anderen Rennen auch, dass man schon, wenn so ein Rennen näher kommt und gerade jetzt ist dann ja schon oft dann auch eine mediale Aufmerksamkeit irgendwie da, dass ich dann schon vor dem Rennen manchmal so ein bisschen mich zu sehr in diese Leistungsecke drängen lasse und auch selber dann anfange, mir so Erwartungen zu setzen. Aber sobald ich an der Startlinie stehe und einfach denke, oh, jetzt geht's endlich los, toller Tag heute, jetzt können wir endlich laufen, geht es bei mir ganz schnell, dass das so sich in Luft auflöst und ich mir einfach denke, ach cool, sind wir jetzt da, jetzt geht's los, aber was am Schluss bei rauskommt, schauen wir mal, ich werde mein Bestes geben, aber ich hänge jetzt meinen Erfolg, meinen persönlichen Erfolg nicht an irgendeine Position, mache ich den jetzt fest oder so.
Voll gut. Ich glaube, es ist mega wertvoll, wenn man das kann.
Voll, also ich meine, da würde ich mich sonst ja ständig enttäuschen,
ja.
Vielleicht, unter Umständen. Oder ich glaube, zu einem gewissen Grad hat es halt ein Potenzial, dass man am Schluss irgendwie negativ über das Rennen nachdenkt oder irgendwie enttäuscht ist und klar gibt es schon Rennen, wo es halt nicht optimal läuft, aber ich glaube, solange man da wie bei sich bleibt und schaut, hey, okay, was kann ich daraus jetzt ziehen als Motivation oder irgendwie als Learning oder vielleicht auf dem Papier ist vielleicht nicht so toll am Schluss gewesen, aber ich habe stattdessen irgendwie total viele mentale Schwierigkeiten überwinden können in dem Rennen. Oder jetzt zum Beispiel beim Hardrock letztes Jahr hatte ich irgendwie nach 40 Kilometern eine Blasenentzündung. Was super unangenehm ist in so einem Rennen, weil du dann auch teilweise gar nicht mehr richtig rennen kannst zu Sachen, wo du im Nachhinein denkst, so ja, das ist zwar Pech und das ist irgendwie doof, aber irgendwie habe ich es dann ja gemanagt, dass mich das nicht aus der Verfassung gebracht hat, so Sachen halt.
Ja.
Ich glaube, da gibt es so viele Sachen und je länger die Rennen werden, desto häufiger kommt ja dann immer irgendwas, womit man nicht rechnet oder was nicht mit der physischen Leistungsfähigkeit zu tun hat.
Voll. Ich glaube, vor allem bei den Ultras sagt man ja nicht umsonst, dass der Kopf da der stärkste Muskel ist.
Ist er auch, sowieso.
Ja. Also. Aber hey, sag mal rein theoretisch, wenn man dir jetzt da so zuhört, dann könnte man ja auch meinen, du hättest quasi da so dein Glück, sag ich mal, auch in einer anderen Sportart finden können. Also rein theoretisch draußen sein, Abenteuer erleben, ja, und da einfach das machen, auf was man Bock hat. Hätte jetzt auch irgendwie auf dem Rad stattfinden können oder irgendwie beim Klettern oder sonst was. Und du bist ja auch noch in wahrscheinlich Leipziger Zeiten mal relativ viel Sportklettern gewesen, oder?
Genau, also das war eigentlich so mein Hauptsport, bevor ich zum Laufen gekommen bin.
Okay, also hast du da auch Wettkämpfe gemacht?
Habe ich auch Wettkämpfe gemacht, ja.
Hätte ja dann auch in die Kletterrichtung weitergehen können.
Das stimmt, ja. Das hätte gut sein können.
Aber?
Ja gut, ich meine, es hat sich dann erstmal durch viele Zufälle so ergeben. Weil ich war dann hier und hatte keine Kletterpartner mehr. Und okay, dann dachte ich, ja gut, jetzt laufen. Also ich meine, das Laufen, das mochte ich schon auch immer ganz gern. Und hier hat es dann halt einen neuen Reiz bekommen, weil es halt nicht mehr flach war.
Mhm.
Weil die Berge da waren. Ich hätte schon, glaube ich, auch Kletterin bleiben können.
Ja. Bist du heute ab und zu mal noch beim Klettern?
Sehr, sehr selten. Okay. Tatsächlich wirklich sehr selten. Obwohl ich es immer noch gern mache. Aber es ergibt sich tatsächlich nicht.
Von der Zeit her einfach, oft, oder?
Ja, und ganz ehrlich, ich laufe halt lieber.
Ja, okay, also halt wenn es da eine Hardcore-Entscheidung gibt, so dann
ja, wäre es schon was Radeln laufen. Ja, oder Radeln oder so. Also ich glaube, ich bin schon, gut, Klettern hat natürlich auch eine Ausdauerkomponente, aber ich finde gerade so dieses von A nach B eine Strecke zurücklegen zu können zum Beispiel oder beim Berg, hey, oder auch mit dem Rad, ich kann irgendwo hochfahren, dann habe ich einen Ausblick. Also klar kann ich auch irgendwo hochklettern und habe auch einen Ausblick, das stimmt natürlich auch, aber ich finde, du hast eine viel breitere Range irgendwie und du kannst auch einfach sagen, hey, ich fahre jetzt halt mal 300 Kilometer und schau mal, ob ich das schaffe. So ist beim Klettern jetzt schwierig, irgendwie 15 Stunden am Stück zu klettern. Das ist einfach,
ja, das stimmt.
Macht dann nicht mehr so viel Spaß. Aber ich finde, du kannst dir nochmal so andere Challenges setzen, die mich jetzt irgendwie mehr reizen. Also ich glaube, generell habe ich, glaube ich, schon eine große Begeisterungsfähigkeit für viele verschiedene Sportarten, solange die dann irgendwie draußen sind. Also das wäre beim Klettern dann, glaube ich, schon irgendwann gekommen, dass mich das genervt hat, wenn man zu viel drinnen klettert.
Also du warst da überwiegend in der Halle.
Wir waren schon
nicht
vor allem,
so sächsische Schweiz.
Genau,
irgendwo
oder so, wir sind schon mal dahin gefahren auch, aber jetzt so, ich sag mal, unter der Woche war es halt meistens drin.
Ja, okay.
Und das ist jetzt was, das könnte ich nicht mehr. Also ja, wenn ich schon ins Gym muss, da die 2-3 Mal die Woche. Oh, ja.
Glaube ich, das können wir Runner alle nachvollziehen. Okay, und aber mit der Triathlon-Geschichte, da ist ja ein bisschen anders, oder? Weil das ist ja schon was, wenn man jetzt sagt, hey, 23 Challenge Road in unter 10 ja, Stunden. Okay, das macht man ja jetzt nicht einfach mal so aus dem Stegreif.
Nee, macht man auch nicht aus dem Stegreif. Da habe ich schon auch viel trainiert.
Schon, oder?
Ja. Ich muss auch sagen, dass ich, gut, jetzt nach der Challenge Road habe ich dann das Schwimmen ein bisschen hinten angestellt. Aber ich würde sagen, dass ich immer noch sehr viel alternativ trainiere. Ich schwimme auch noch, aber ich fahre vor allem viel Rad.
Mhm.
Auch qualitative Einheiten, weil ich das gemerkt habe schon früh, dass ich zwar am liebsten laufe, aber dass ich schon nicht unbedingt den Körper habe, der jetzt 200 Wochenkilometer aushält und zwar viele Wochen am Stück. Und dass ich da eher präventiv unterwegs bin und für die Sachen, auf die ich trainiere, was jetzt ja nicht irgendwie ein flacher Marathon ist, sondern einfach lange Ausdauereinheiten und Rennen, wo man viel ja auch dann am Speedhiken ist und gar nicht richtig am Rennen, dass das für mich voll eigentlich viel mehr bringt, wenn ich noch viel alternativ trainiere und dass ich dadurch auch mehr trainieren kann, noch ein höheres Volumen bekommen, vor allem gerade beim Radfahren. Und dass ich eigentlich mich irgendwo auf eine Art schonen da trotzdem immer noch vorbereiten kann, weil ich zwar mehr trainiere, aber halt viel weniger häufig so diese starke Belastung auf Knochen habe. Und dass ich irgendwie gemerkt habe, für mich funktioniert das voll gut. Und eigentlich mache ich das auch lieber so, weil ich glaube, wenn ich jetzt jeden Tag, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, laufen müsste, dann würde mir das irgendwann langweilig werden. Also außer ich würde jetzt wirklich jeden Tag in den Bergen laufen können, aber das ist halt aus verschiedenen Gründen eh nicht möglich. Wo ich immer sage, hey, ich freue mich dann auch richtig mal so, wenn ich mal aufs Rad gehe für einen Tag. Und klar, immer nur, also wenn ich jetzt immer nur, also jetzt zum Beispiel in der Verletzung gerade, dann nur Rad fahren kann, denke ich mir auch irgendwann so, ja, jetzt will ich ganz gerne wieder laufen.
Ja, aber, oder im Winter nur Rolle oder so.
Ja, ja, genau. Aber ich finde so diese Abwechslung einfach, das macht es für mich so spannend. Und dann freue ich mich auch so mega wieder auf die Trails.
Ja, glaube ich, genau. Kann ich absolut nachvollziehen. Du sprichst da die ganze Zeit von dir, heißt du trainierst auch immer noch ohne Trainer, ohne Trainerin?
Ja.
Warum?
Ja, gute Frage. Also bis vor 2 Jahren, bis ich mein Doktorat abgeschlossen habe, stand das außer Frage, einfach aus finanziellen Gründen.
Ja, okay.
Ganz macht einfache Sinn. Antwort. Ja. Und dann hatte ich mich zu dem Zeitpunkt ja schon 5, 6 Jahre eigentlich wie, ich sag mal, selber trainiert. Habe auch, glaube ich, schon alle Fehler gemacht, die man machen kann und schon sehr viel gelernt und sehr viele Dummheiten gemacht und einfach für mich immer mehr rausgefunden, hey, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und auch so ein Gespür entwickelt, hey, jetzt, ich habe noch so und so viele Wochen bis zum Rennen, was muss ich denn jetzt noch machen, was fehlt mir noch, wo muss ich noch dran arbeiten und so. Und dann vor 2 Jahren hat sich das ein bisschen geändert, auch mit den Sponsoren und so. Und jetzt wäre das finanziell schon möglich, einen Trainer zu haben. Aber irgendwie habe ich da nie, also ich habe manchmal angefangen, darüber nachzudenken und bin immer sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, nee, lieber nicht. Weil, also ist mir das schon sehr wichtig, so meine Freiheiten einfach zu haben. Und ich mache dann gerne auch mal was, wo andere jetzt sagen würden, also aus Trainersicht macht das jetzt nicht so viel Sinn, aber wo ich mir sage, ja, ich habe da jetzt mal Bock drauf und ich brauche das auch, wenn ich jetzt mal sage, okay, ich mache jetzt mal irgendwie am Wochenende irgendwie ein crazy Projekt oder so, dann mache ich das natürlich auch nicht eine Woche vorm Rennen oder 2 Wochen vorm Rennen, aber wo halt jeder Trainer wahrscheinlich sagen würde, okay, würde ich dir jetzt von abraten und da habe ich einfach keine Lust drauf auf so eine Art von Diskussion. Also diese Freiheit schätze ich dann schon sehr und ich glaube auch, dass ich jetzt ja auch nicht irgendwie sagen muss, ja, irgendwie, ich komme nicht voran oder so. Also ich bin eigentlich happy mit dem, was ich auch erreicht habe und so. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich brauche jetzt irgendwie noch einen Trainer, um mich auf die nächste Stufe zu heben. Aber ich glaube wirklich, dieses Selbstbestimmte ist wahrscheinlich schon so das Hauptargument für mich. Und auch sehr spontan mal sagen zu können, nee, ich mache das jetzt so und so und so. Und ich schiebe es jetzt heute nochmal alles nochmal andersrum.
Ja, okay.
Ja, also da einfach so unabhängig zu sein. Und ich glaube schon, ich hätte schon Mühe, wenn jetzt jemand mir sagt, was ich machen soll. Mhm. Obwohl das natürlich ja abgesprochen wäre und das wahrscheinlich oft auch gar nicht so sehr von dem abweicht, was ich sowieso mache. Aber ich muss sagen, dass ich da lieber alleine eigentlich unterwegs bin. Ich bin dann schon sehr diszipliniert und ich habe auch einen groben Plan schon immer im Kopf. Und ich trainiere jetzt nicht einfach drauf los. Und ich stehe auch nicht morgens auf und denke mir so, wonach ist mir denn heute? Sondern ich überlege es mir schon. Weil ich glaube, nur so funktioniert das auch, vor allem, wenn man so ein hohes Volumen auch trainiert. Aber ich glaube trotzdem, so behalte ich mir auch immer noch dieses Gefühl, ich mache es wirklich einfach, weil ich Bock drauf habe. Das ist immer die Frage, ja, was bezeichnet man dann als professionell? Weil man würde vielleicht eher sagen, ja, wenn man mit jemandem, einem Trainer zusammenarbeitet, das ist dann sehr professionell. Aber ich glaube, ich bin trotzdem professionell und trotzdem halte ich mich aber so ein bisschen fern von diesem Gedanken, okay, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist wie auch jemand, der da immer drauf schaut, habe ich alles so gemacht und so nachfragt und so.
Ja, ja, ich glaube, das ist jeder einfach unterschiedlich, oder?
Ja, also, total.
So, weil je nachdem, wie man es auslegt. So, man kann ja auch sagen, hey, ich möchte das bewusst einfach komplett abgeben und möchte einfach nur genau das machen, was mir da jemand vorgibt, damit da ein Haken dran ist und gut ist. Will mich gar nicht irgendwie viel damit beschäftigen. Ja. So, aber man kann genauso gut irgendwie deine Sichtweise verstehen, zu sagen, ich möchte aber eigentlich trotzdem für mich auf einem professionellen Niveau, aber halt für mich entscheiden, wie ich das gerade einfach strukturiere und auch schauen, wie es für mich gerade einfach gut passt. Also ich glaube, da gibt es keinen richtig oder falsch.
Genau,
das muss halt jeder für sich selber entscheiden.
Ich glaube auch nicht, dass es ein richtig oder falsch ist. Ich glaube, das Einzige, was mich manchmal stört, ist, wenn Leute auf mich zukommen und mir das Gefühl geben, ich bräuchte doch eigentlich einen Trainer, weil ja alle anderen, in Anführungsstrichen, die irgendwie professionell diesen Sport betreiben, auch einen Trainer haben, was natürlich immer überhaupt nicht stimmt.
Ja.
Aber wo ich dann immer denke, so, nein, danke, ich weiß schon, was ich mache. Also wenn einem einfach so das Gefühl gegeben wird, weißt du, was du da eigentlich machst? Oder du könntest es doch besser machen. Wo ich denke so, naja, ich glaube, es gibt hier kein besser, wie du gerade auch schon gesagt hast. Also es gibt Leute, die das präferieren und Leute, die das präferieren. Und am Schluss kann beides, bin ich der festen Überzeugung, es kann beides funktionieren.
Ja.
Und am Schluss muss man sich einfach für das entscheiden, womit es einem wohler ist. Ja.
Jetzt bist du ja auch unter anderem von Suunto gesponsert. Wie wichtig, ich will da gar nicht zu tief eintauchen, aber wie wichtig sind dir die Daten? Also bist du da dann trotzdem sehr, sehr datengetrieben und wertest bis ins kleinste Detail alles aus? Oder würdest du sagen, es ist schon eher auch nach Gefühl?
Also ich würde sagen, fürs Training selber, also ich gebe eigentlich schon jedem Training, was ich mache, einen Sinn. Ich bin nicht so der Fan von irgendwie, ach, ich gehe jetzt mal los und sammle irgendwelche Junk Miles. Gerade auch bei der ganzen Koordination von den verschiedenen Einheiten ist das fast unmöglich. Ich bin dann aber im Training selber eigentlich höre ich sehr aufs Gefühl. Also ich trainiere zum Beispiel nicht nach Herzfrequenz oder so, einfach weil ich aus Erfahrung weiß, dass das je nach dem, was gerade sonst noch so los ist oder auch hormonell oder was auch immer, dass das auch sehr unterschiedlich sein kann und dass ich da eigentlich mich lieber auf mein eigenes Gefühl verlasse. Ich würde sagen, das Einzige, wo ich ein bisschen mehr drauf schaue, ist, wenn ich jetzt drinnen auf dem Rad trainiere, dann achte ich mir schon so ein bisschen auf die Wattzahlen und so. Aber auch da, einen Tag fühlt sich das so an, am nächsten Tag ist es die gleiche Zahl und fühlt sich aber anders an, weil ich halt nicht so gut drauf bin oder so. Und wenn dann mein Gefühl mir sagt, fühlt sich heute nicht so dolle an, dann nehme ich da auch raus oder so. Also ich glaube, am Schluss ist wirklich dieses Gefühl schon immer noch bei mir der wichtigste, ja, das wichtigste Kriterium. Dann nach dem Training oder so generell, um einen Überblick über das Training zu behalten, schreibe ich mir schon alles auf oder habe alles in der Suunto-App. Einfach als Übersicht, weil manchmal ich dann selber nicht mehr weiß, was habe ich denn letzte Woche eigentlich alles gemacht?
Einfach so für die Struktur,
ja,
oder?
Ja, oder wenn ich mir denke, ach, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe zu wenig gemacht und schaue zurück und denke so, nee, letzte Woche war ich total voll. Oder wenn irgendwas, eine Verletzung sich auftut oder irgendwas mal ein paar Tage nicht gut ist, um zurückgehen zu können und zu schauen, hey, was habe ich denn gemacht? Oder auch manchmal vor Rennen, wenn ich mir denke, wie habe ich mich denn beim letzten Mal auf das Rennen vorbereitet? Mir da nochmal was abschauen zu können quasi. Also von daher habe ich schon alles irgendwie gesammelt und zeichne eigentlich auch alles auf. Aber jetzt zum Beispiel während einer Einheit, außer wenn ich jetzt irgendwie Intervalle flach laufe, schaue ich zum Beispiel auch nicht auf die Uhr.
Ja, okay.
Sondern ich gehe dann wirklich nach Gefühl und ja.
Ja, also fängst du es nicht an, nach jedem Intervall einmal Laktat zu messen?
Nee, das mache ich nicht. Nee, tatsächlich nicht. Da hätte ich jetzt auch gar nicht die Infrastruktur dafür. Oder zum Beispiel, ja, ich weiß dann schon, ich mache jetzt meine 3x8 Minuten am Berg oder so. Ja. Und dann weiß ich schon, jetzt sind die 8 Minuten rum. Aber dann gehe ich da auch nach Gefühl und sag mir nicht, ich möchte jetzt die 8 Minuten, ich muss die jetzt auf so und so schnell oder so eine Strecke zurücklegen. Also ja, okay. So ein bisschen schon so eine Vorstellung, was ist denn so der Korridor, in dem ich mich gern bewege. Aber ja, einfach so als Anhaltspunkt, dass das am Schluss auch Hand und Fuß hat die Einheit, aber ich bin dann nicht so nerdig und sage, oh, jetzt war ich eine Sekunde da und oh, da eine Sekunde und so.
Kurze Werbung.
Seit 1936 begleitet Suunto Menschen, die mehr wollen. Mehr Natur, mehr Abenteuer, mehr Präzision. Gegründet vom finnischen Abenteurer Tuomas Volonen, begann alles mit der Erfindung eines flüssigkeitsgefüllten Kompass. Robuster, genauer und für die damalige Zeit revolutionär. Heute steht Suunto weltweit für hochwertige Sportuhren, Tauchcomputer und Outdoor-Gadgets, die unter extremsten Bedingungen entwickelt und getestet werden. Ob beim Trailrunning, auf Expeditionen oder unter Wasser, Suunto liefert dir die Technologie, auf die du dich verlassen kannst. Für mich sind die Sportuhren wie zum Beispiel die Suunto Race, Vertical oder 9 Peak Pro ganz klar die Produkthighlights. Auch meine heutige Gesprächspartnerin Katharina Hartmut zeichnet ihre Trainings mit den Multisport-GPS-Uhren des finnischen Herstellers auf. Und Suunto denkt weiter. Und zwar in Richtung Zukunft. Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmens-DNA verankert. Die Produktion läuft mit erneuerbarer Energie, die Produkte sind langlebig, reparierbar und ihre CO2-Bilanz wird transparent berechnet und kompensiert. Verpackungen werden umweltfreundlich gestaltet und Suunto verpflichtet sich zu den Klimazielen des Pariser Abkommens. Also, solltest du noch auf der Suche nach einer neuen Sportuhr oder Kopfhörern sein, dann schau vorbei im Suunto-Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Ich frage mich so ein bisschen, wie schaut eigentlich dein Alltag so aus? Also weil, wenn man sich vor allem die ganzen Projektsachen anschaut, das, was du machst, egal ob das jetzt Rennen, freie Projekte sind, das ist ja nur mal dieser ganze sportliche Teil. Dann kommt ja oder kam vor allem jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit auch noch dieses ganze Promotionsthema mit dazu. Dann ist da mal noch irgendwie eine andere Sportart, du wirst ja trotzdem auch irgendwie ein Social Life haben. Wie kann man sich das vorstellen? Also bist du einfach extrem effizient in deinem Alltag?
Ja, ich würde schon sagen, ich bin einfach gut organisiert. Und dadurch dann wahrscheinlich auch effizient.
Okay.
Also ich muss sagen, dass ich jetzt bei meiner Anstellung auch nie 100% gearbeitet habe, auch nicht während der Promotion. Das wäre nicht gegangen, aber immerhin doch die Promotion auf 80% gemacht. Und ich glaube, jeder, der schon mal promoviert hat, weiß auch, dass das letzte halbe Jahr von so einer Promotion auch hauptsächlich aus Überstunden besteht. Also das ist dann schon teilweise, muss man da dann schon auf vieles auch verzichten. In bestimmten Phasen einfach. Aber wenn ich nebenbei noch arbeite, dann ist die Wochenstruktur relativ eindeutig. Das ist einfach so, dass ich meistens eigentlich immer einen Rest- oder Recovery-Day habe. Das ist meistens der Montag, wo ich dann auch ein bisschen mehr dann eben für die Arbeit mache oder für andere Sachen. Und dann unter der Woche einfach, ja, früh aufstehen. Das erste Training auf jeden Fall morgens schon mal. Oft ist das dann eine qualitative Einheit, dass das schon mal wie weg ist. dann der Arbeitsalltag und dann am Mittag oder am Nachmittag nochmal eine zweite Einheit und dann am Wochenende die langen Einheiten. Ich muss aber dazu sagen, dass ich an der Uni durch meine Anstellung auch sehr flexibel bin. Also ich kann auch sagen, mal, okay, jetzt bietet sich das an, eine lange Einheit unter der Woche zu machen. Dann arbeite ich dafür irgendwie am Wochenende noch einen halben Tag oder ich kann da sehr gut meine Arbeitszeiten so flexibel verschieben. Muss aber auch sagen, dass jetzt schon in den letzten 2 Jahren ich gemerkt habe, dass das echt knapp ist. Vor allem eben, wie du sagst, wenn man eigentlich neben Sport und Arbeit vor allem erstmal eine Erholungsphase noch einbauen möchte, die ja auch sehr wichtig ist und dann irgendwo ja auch nochmal was ganz anderes mal machen will. Oder vor allem, wenn auch zunehmend mehr Verpflichtungen oder Anfragen von Sponsoren kommen.
Sowas, was wir gerade machen.
Irgendwas, was irgendwie dann auch Teil von diesem Sport irgendwie ist, was noch wie so on top kommt, was auch noch untergebracht werden will. Und ich habe jetzt schon gerade im letzten halben Jahr da echt gemerkt, so hui, selbst wenn man sehr gut organisiert ist, irgendwie, der Tag ist halt einfach total strikt getaktet so. Und schon gemerkt, dass das hat immer gut funktioniert, aber dass ich dann schon dachte, so ach, irgendwie, weiß ich nicht, muss es jetzt sein? Und habe jetzt zum Beispiel für diesen Sommer auch entschieden, jetzt den Sommer eigentlich nicht zu arbeiten, bis Ende Oktober, weil mir schon klar war mit den Reisen und den Wettkämpfen, dass das ich das nicht erfüllen kann und dann da auch das dann auch da unglücklich damit bin. Selbst wenn mein Chef das vielleicht sogar akzeptieren würde, aber einfach so, dass ich merke, hey, ich komme jetzt gar nicht da auf die Stundenzahl und irgendwie komme ich auch nicht voran in meinem Projekt und trotzdem bin ich im Stress, dann finde ich das eigentlich nicht eine gute Art zu arbeiten. Und dann haben wir jetzt für dieses Jahr diese Lösung gefunden, dass ich jetzt erstmal im Sommer nicht arbeite, sondern mich halt voll auf den Sport fokussiere und dann zur Off-Season eigentlich wieder zurück in den Job gehe, wenn ich dann auch erstmal sehr, sehr wenig nur trainiere und auch nicht viel unterwegs bin. Und ja, ich glaube, dann freue ich mich schon auch, da wieder irgendwie anzufangen. Aber ich muss jetzt schon sagen, dass ich jetzt auch überlege für die nächsten Jahre, ob ich tatsächlich erstmal mich, jetzt wo ich die Möglichkeit habe und dieses Privileg, dass jemand mich da so unterstützt, dass man das wirklich als Job bezeichnen kann, auch zu sagen, hey, ich fokussiere mich jetzt möglich mal nur auf eins. Nicht, weil ich dann, also es geht ja gar nicht darum, dass ich dann zum Beispiel noch mehr trainiere. Das wäre überhaupt nicht, also es wäre gar nicht klug. Weil ich glaube, ich bin jetzt schon, reize das schon ziemlich aus, aber einfach, um diesen Erholungszeitraum noch zu vergrößern oder sagen zu können, hey, ich habe jetzt heute Morgen 2 Stunden hart trainiert, jetzt lege ich mich mittags eine Stunde hin. Dann kann ich beim nächsten Mal schon wieder besser trainieren oder ich habe noch eine zusätzliche Stunde beim Physio in der Woche oder einfach.
Was auch Teil des Jobs
ja,
ist.
Ja, genau. Oder einfach diese Ruhe noch. Ich kann eine Stunde mehr schlafen in der Nacht. Eine Stunde pro Nacht, das summiert sich ganz schön auf über so ein paar Monate.
Voll.
Inzwischen ist das ja dann jetzt doch auch mehr, dass ja das auch mehr, gerade auch Frauen betrifft im Top-Bereich, die ja dann auch nur das machen als ihren Job sozusagen, wo ich mir auch denke, okay, bin ich jetzt benachteiligt, weil ich nebenbei eigentlich noch so viel Stress habe und ja, sollte ich das nicht einfach jetzt so wie als Geschenk annehmen, zu sagen, hey, ich kann das jetzt machen, so, ich bin jetzt nicht noch da finanziell irgendwie abhängig von der Arbeit und ich glaube, aber für mich war das schon so mental auch oder ist immer noch so ein Prozess, dass ich das wie akzeptiere, dass das auch jetzt wie so ein Job ist, weil ich habe mich da ja nie, das war ja nie mein Ziel, dass ich das professionell machen kann oder dass ich das wie als meinen Job bezeichnen kann. Und ich habe mich da ja auch lange nicht gesehen in diesem Level. Und jetzt denke ich mir, fühle ich mich manchmal fast so ein bisschen schlecht, wenn ich mir denke, hey, da bezahlen mich Leute dafür, dass ich das mache, was ich eh am liebsten mache. Also schlecht gegenüber anderen Leuten, die dieses Privileg nicht haben. Und mir aber trotzdem dann einzugestehen, naja, aber ich habe das jetzt halt nun mal.
Und du hast
kann
es dir
ich
auch
ja
erarbeitet.
Eigentlich auch nutzen. Genau, das stimmt. Und auch so dieses Zurückdenken, sich denken, ja, ich habe schon 10 Jahre da irgendwie unbewusst natürlich, weil das war ja kein ausgegebenes Ziel, aber irgendwie habe ich natürlich da ja auch viel investiert und so.
Ich finde es voll krass, wenn man den Trailrunning-Sport da dann wieder mit anderen Breitensportarten vergleicht. Weil stell dir jetzt mal vor, irgendwie ein Fußballer oder USA vielleicht Basketballer oder American Footballer, der würde ja oder die nie auf die Idee kommen, wenn sie irgendwann auf einem Profilevel sind, zu sagen, boah, jetzt bin ich irgendwie Profifußballer, irgendwie schon komisch, dass mich dafür jemand bezahlt. Also, weil es ist halt so, naja, okay, klar, du bist halt Profifußballer.
Ja.
Aber ich finde ganz oft, und jetzt habe ich mich ja doch schon mit einigen irgendwie Eliteathleten aus unserem Sport unterhalten und man hört es einfach ganz oft, dass da bei vielen das echt so ein Prozess ist, sich einzugestehen, das ist jetzt mein Job und ich bin halt jetzt einfach Profisportler. Aber ich finde, da sieht man mal wieder diese ganz krasse Schere zwischen halt dann in Summe doch noch Nischensportart, auch wenn sie es für uns wahrscheinlich manchmal anders anfühlt, versus Breitensportart, wo es halt einfach auch wahrscheinlich so gesellschaftlich viel mehr akzeptiert ist.
Ja, das und ich glaube schon, dass wir eine Sportart haben, wo eben ganz viel nicht aus so einer extrinsischen Motivation heraus entsteht. Ich glaube, also ich will das jetzt auch den Fußballern und den Tennisspielern nicht absprechen, aber ich glaube schon, dass einem da sehr früh auch bewusst ist, dass das halt so ein Karrierepfad einfach ist und dass man da halt auch gut Geld mit verdienen kann. Und ich glaube, bei uns ist es oft
Betonung
so,
liegt auf gut.
Ja, sehr gut. Zumindest bei den Männern.
True.
Und ich glaube aber, dass gerade im Trailsport, dass viele da so eine einfach so eine andere Motivation nochmal haben. Und da geht es ja auch nicht drum, vielen geht es ja dann darum, eben nicht jetzt irgendwelche Teams zu besiegen oder eine Meisterschaft zu gewinnen oder so, sondern einfach für sich selber irgendwie Grenzen auszuloten oder sich selber zu challengen. Und ich glaube nicht, dass es bei uns in dem Sport so viele Leute gibt, die das halt immer schon mit so einer Berufsbrille irgendwie sehen oder so einem professionellen Sichtweise, weil da für uns alle, glaube ich, noch viel mehr drin steckt, als einfach nur, wir laufen jetzt halt.
Yeah.
Und deswegen zum Beispiel für mich das auch so ein Prozess ist, zu verstehen, dass ich mich dahin gearbeitet habe oder auch jetzt noch zu sehen, hey, ich trainiere natürlich auch wirklich viel. Und das ist auch nicht zu vergleichen mit jemandem, der sagt, ach ja, er geht 2-3 Mal die Woche joggen. Das ist natürlich ein ganz anderes Level.
Wie viele Wochenstunden hast du so?
Also ich würde sagen, mit allem, was ich mache, Laufen, Radfahren, Training, Wasser, Krafttraining und so weiter, je nach Zeit im Jahr bin ich irgendwo zwischen 20 und 35 Stunden. Im Trainingslager vielleicht mal 40. Ja, aber das ist halt kontinuierlich.
Boom, Fulltime-Job.
Genau. Und das ist nur die reine Bewegungszeit. Da ist noch keine Erholung, kein Physio, keine Nachbereitung mit denen, Stretchen, irgendwas mit dabei. Aber für mich ist es einfach so normal. Und ich würde das ja auch, ich habe das ja auch neben meinem Job immer so gemacht, dass mir das jetzt nie so aufgefallen ist, dass das halt, ja, dass mir das jetzt nicht so als Arbeit irgendwie auffällt. Und na klar, man geht dann schon, weil man ist diszipliniert und irgendwo auch professionell und sagt sich dann, hey, die Einheit, eigentlich habe ich jetzt gerade keinen Bock, ah, es regnet auch noch, ich mache es aber trotzdem. Klar, macht es auch nicht immer Spaß, aber es fühlt sich trotzdem nie jetzt nach einem Job an, wo ich hingehe und jetzt irgendwelche Stunden absetzen muss.
Ja.
Und ich glaube, deswegen ja, fällt uns das manchmal, glaube ich, so ein bisschen schwer, dann das wie so als Job auch zu sehen oder irgendwie ja, sich darauf einzulassen, dass das jetzt aber völlig in Ordnung ist, dass man das macht. Und das auch gleichzeitig zu akzeptieren, dass man da auch sehr viel arbeitet und sehr viel leistet, auch wenn man das eigentlich gefühlt nur für sich selber macht. Ja, aber ich glaube, das ist dann oft, es ist halt einfacher zu sagen, okay, ich arbeite, weiß nicht, in einem Büro oder im Supermarkt und dann sitze ich da und arbeite und das ist irgendwie, für alle macht es Sinn und man macht irgendwie was Nützliches und so.
Klar.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass manchmal im Tagssetting irgendwas auf der Strecke bleibt?
Ist sicher schon, ja, ist sicher leichter. Ich merke das gerade mit so, wenn dann irgendwie was mental beschäftigt oder irgendwelche, weiß ich nicht, Schwierigkeiten sind, so im sozialen Umfeld oder so, dass das dann was ist, was man natürlich leichter mal verdrängen kann, weil man dann so viele andere Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Ist aber was, wo ich seit einigen Jahren auch wirklich auch tatsächlich sehr viel selber dran arbeite einfach und wo dann wie klar ist, okay, nee, ich habe dann auch meine Orte und Zeitpunkte, wo das dann Raum hat und wo das wie nicht zu kurz kommt oder ja, einfach so generell so, wie geht's mir gerade mit allem Möglichen?
Ja.
Das kann, glaube ich, wirklich schnell auf der Strecke bleiben und man kann dann einfach sich so verrennen und so in diesen strikten Plänen. Und da arbeite ich aber sehr viel dran in der Therapie auch seit vielen Jahren schon. Also das ist jetzt nicht immer irgendwie, das sind nicht immer tragische Dinge, aber einfach da, um da halt auch so ein bisschen einfach stabil zu sein und Sachen abfedern zu können. Und ich von daher, ja, ich glaube, wenn was zu kurz kommt oder zu kurz gekommen ist, ist sicher dann schon so ein bisschen das Sozialleben. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass ich das inzwischen deutlich besser hinbekomme. Ich glaube, einfach am Schluss wirklich priorisieren, das ist schon wichtig, sich zu sagen, okay, ich möchte eigentlich gerne irgendwie mich mit Person XYZ mal treffen oder dies und das und jenes machen. Wenn ich das wirklich möchte, dann kann ich das auch wahr machen. Und dann, ja, heißt das vielleicht, jetzt trainiere ich halt heute nur 2 Stunden statt 4.
Ja.
Aber dadurch habe ich dann irgendwie den Ausgleich und irgendwie gibt mir das dann ja auch wieder was. Also, ja, am Schluss einfach möglich Prioritäten setzen. Und sich nicht zu sehr in einer Sache verrennen. Und ich glaube, da habe ich über die Jahre auch viel gelernt, auch was so Trainingssteuerung angeht, dass das nicht, auch wenn ich immer noch sehr viel Volumen trainiere, dass das nicht immer nur heißt, einfach viel, viel, viel trainieren, sondern auch einfach schlau und
qualitativ.
Dann qualitativ und dann kann ich mir auch Freiräume schaffen und dann ist nicht nur das ganze Leben so vom Training irgendwie beeinflusst.
Ja, aber auch das ist wahrscheinlich irgendwie halt ein Prozess.
Ist ein Prozess, ja, und muss man sich dann auch eingestehen oder ja, muss man auch auch dann irgendwie natürlich selber auch sich an der Nase fassen und sagen, okay, ich will jetzt da auch was dran ändern. Oder mir fehlt jetzt was anderes und das ist irgendwie nicht gut. Und ja, jetzt muss ich da irgendwie einen Kompromiss schaffen. Genau, aber dann gleichzeitig, da bin ich manchmal meinen Verletzungen oder so erzwungenen Pausen manchmal ganz dankbar, dass man dann sieht, dass man auch mit weniger dann immer noch relativ viel schafft. So.
Ja, glaube ich.
Das muss man sich manchmal einfach so vor Augen halten.
Mhm. Ja. Hey, es gibt noch ein Thema, was ich in den letzten Minuten, in denen wir hier diesen Raum haben, noch mit dir besprechen wollen würde. Einfach, weil es mich ziemlich interessiert, das ist das Thema Selbstvermarktung. Mhm. Man könnte ja jetzt, und das klingt vielleicht ein bisschen provokativ, aber sagen, da ist noch ziemlich Potenzial da.
Oh, sowieso, da unterschreibe ich sofort.
Weil, klar, wenn man jetzt auch irgendwie deinen Namen googelt und so, dann findet man wirklich richtig viel Material. Mhm. Und zwar auch teilweise halt in Mainstream-Medien. Also wage ich mich mal aus dem Fenster, aber du bist die einzige Trailrunnerin, mit der ich ein Vogue-Interview gefunden habe.
Stimmt.
Oder?
So, auch jetzt, sehr speziell.
Glaube ich, aber da könnte man ja jetzt schon sagen, hey, wenn ich dann aber irgendwie jetzt zum Beispiel, und das, ich weiß, es ist eine ultra nervige KPI und ich hasse mich dafür, ich tue es jetzt trotzdem, ich schaue auf deine Instagram-Follower, dann würde man ja schon sagen, hey, da hätte ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Yeah. Oder keine Ahnung, du könntest ja auch irgendwie...
Du kannst schon nur auf mein Instagram-Handle schauen, da könnte man auch sagen, da könnte man mal was dran ändern, dass mehr Leute
stimmt,
finden.
Stimmt. So, wir verlinken es gerne in den Shownotes, aber so, also du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Man könnte irgendwie auch eine, keine Ahnung, Weekly-YouTube-Serie aussetzen, noch viel, viel präsenter sein.
Total.
Ist es was, wo du sagst, hey, aufgrund meiner beschränkten Kapazität, die ich einfach auch in meinem Alltag habe, stelle ich das hinten an, ist eine bewusste Entscheidung? Oder ist dir das halt wirklich einfach gar nicht so wichtig?
Also, ja, ich glaube, es liegt nicht daran, also ich glaube, ich könnte auf jeden Fall mehr machen, wenn ich wollte, aber ich will nicht.
Ja.
Also ich erinnere mich da gerade, das war gerade nach dem UTMB 2023, wo ich da den zweiten Platz hatte, habe ich mich kurz vor der Siegerehrung mit dem Hannes Namberger unterhalten, weil der auch da Top 10 gelaufen ist und auch bei der Siegerehrung war. Und der dann auch meinte, okay, Katharina, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du vermarktest dich jetzt voll krass und nimmst alles mit, was dir entgegengeworfen wird und ja, ne, quasi holst alles raus.
Ja.
Oder du machst einfach weiter wie bisher auch. Die zwei Optionen gibt's jetzt.
Ja, spannend.
Ich glaube, er wusste schon, was ich dazu sage. Ich habe sofort gesagt, ja, ich weiß, dass ich das machen könnte, aber ich entscheide mich sehr bewusst dafür, das nicht zu tun. Mhm. Aber ich glaube, ja, auch aus verschiedenen Gründen. Also zum einen muss ich sagen, dass das so ein Teil von dem Sport ist, der natürlich immer wichtiger wird, wo ich mich überhaupt nicht damit identifiziere. Also vor allem Stichwort Social Media. Oder dieses, ja, sich irgendwie bekannt machen einfach oder sich irgendwo auf eine Plattform stellen und das vor allem selber zu machen, finde ich ganz, ganz schwierig. Vor allem, weil für mich ist immer so wichtig, dass ich als jemand wahrgenommen werde, der eigentlich genauso gut oder schlecht ist wie die anderen auch. Also ich sehe mich überhaupt nicht irgendwie als jemand, der irgendwie besser ist oder so. Ich will jetzt nicht allen, ne, die sich vermarkten, sagen, dass das der Grund ist, aber das ist für mich schon so ein Punkt, wo ich merke, dass mich das dann schon mal daran hindert irgendwie, dass ich eh nicht so gerne im Rampenlicht stehe. Und dass ich dann eher daran arbeiten muss, dann den Leuten so diese Distanz, auch die manche Leute dann herstellen, weil sie sich irgendwie weiter unten sehen und nicht weiter oben, wo ich dann sage, so, Leute, das ist völliger Quatsch. Ich bin genauso wie ihr. Ich mache das genau aus den Gründen, aus denen ihr das auch macht. Ich bin halt ein bisschen schneller. Und dadurch lande ich bei Rennen vorne. Aber ich bin hier nichts Besseres. Und das ist, glaube ich, was bei mir schon mal so eine gewisse Hemmschwelle irgendwie darstellt, weshalb mir das so ein bisschen widerspricht irgendwie. Und aber auch, ich finde, für mich ist es mega wichtig, dass ich authentisch bleibe. Auch da, glaube ich, kann man das auf verschiedene Arten und Weisen machen. Aber ich merke, dass wenn ich irgendwas jetzt zum Beispiel machen würde, wo ich überhaupt nicht dahinter stehe, das könnte ich nicht machen. Oder auch so dieses ständig irgendwo präsent sein und für irgendwas werben oder so. Da ich so, nee, damit gehe ich den Leuten nur auf den Zeiger. Da habe ich wirklich keine Lust drauf. Und ich habe tatsächlich auch, also zum Beispiel auch, als es darum ging mit Sponsoren und so, war das auch immer so ein Grund, dass ich echt dachte, oh, ich habe wirklich eigentlich, ich will doch eigentlich nur laufen. Ich will gar nicht jetzt da noch groß irgendwie mich selber als eine Marke oder irgendwie was. Das widerspricht mir einfach. Und habe dann das auch immer klar gemacht, dass ich gesagt habe, Leute, ich mache natürlich was. Mir ist schon klar, dass das wichtig ist. Und ich habe ja über die Jahre auch gesehen, es geht ja nicht nur darum zu zeigen, hey, ich bin toll, sondern es geht vor allem auch um Inspiration, um Motivation. Und da habe ich auch ganz viel positives Feedback schon bekommen von Leuten, die sagen, hey, ich verfolge dich auf Instagram und ich finde das toll, was du machst und du hast mich irgendwie motiviert, das und das und das zu machen. Und ich denke so, ja, super, toll, wenn ich das erreichen kann, perfekt, das ist genau das, wo ich mich dann irgendwie auch wieder mit identifizieren kann. Aber alles, was drüber hinausgeht und wo ich auch das Gefühl habe, da wäre ich irgendwo überpräsent zum Beispiel oder ich müsste das machen, weil da irgendwie finanziell was dranhängt, das kann ich für mich einfach nicht vereinbaren.
Und dann ist es wieder nicht authentisch.
Genau, mir fällt es da auch sehr schwer, noch authentisch zu bleiben. Also ich glaube, dass ich da sehr schnell das Gefühl habe, oh, jetzt bin ich irgendwo, da, das möchte ich eigentlich nicht oder da sehe ich nicht als meine Aufgabe, ich bin eigentlich Sportlerin und nicht irgendwie eben Influencerin. Da gibt es natürlich andere, die das anders machen und wo das ja auch nicht irgendwie schlecht ist.
Und die Grenzen verschwimmen.
Ja, aber ich glaube, für mich habe ich einfach wie gemerkt, ich möchte das nicht. Mhm. Oder das ist nicht meins. Das passt irgendwie nicht zu meiner Identität als Läuferin zusammen. Und ich nehme mich dann eher lieber irgendwo raus. Und vor allem auch dieses, ich bleibe lieber noch ein Stück weit unabhängig und binde mich nicht an irgendeine Brand oder so. Und ich bin jetzt mit den Sponsoren, die ich habe, bin ich total happy. Das funktioniert alles super. Da hat sich ja noch niemand beschwert.
Gut, die wissen wahrscheinlich auch alle, wie du da tickst, oder?
Ja, genau. Das mache ich auch immer klar. Das ist mir auch wichtig, das denen zu sagen und zu sagen, hey, das ist meine Priorität. Und wenn ihr da andere Ansprüche habt, dann klappt es vielleicht nicht so gut mit uns. Und das hat aber zum Glück bis jetzt gut funktioniert. Und ja, ich meine, was so Followerzahlen angeht, habe ich manchmal auch das Gefühl, ich bin ganz froh, dass ich da nicht so irgendwie ständig irgendwo auftauche oder so. Weil ich meine, dann hat man halt natürlich auch, klar, man hat dann eine höhere mediale Aufmerksamkeit. Man wird vielleicht mehr irgendwo eingeladen und so weiter. Das fände ich jetzt gar nicht unbedingt so schlimm, aber ich glaube, gerade wenn ich so mich auf Rennen vorbereite, bin ich manchmal ganz froh, wenn ich gar nicht da so viel habe. Also eben, wie ich vorhin meinte, ich würde nicht mit Courtney tauschen wollen. Ja. Auf gar keinen Fall.
Hab ich mir schon gedacht, als du das gesagt hast, ganz am Anfang.
Das wäre für mich der Horror. Also, und sie tut mir da auch wirklich leid, weil ich mir denke, mein Gott, das ist ja so, also das können, glaube ich, viele Leute gar nicht realisieren, die sie noch nie in einem Rennen, zum Beispiel beim Hardrock letztes Jahr war das schon so und UTMB ist ja dann noch viel schlimmer. Die kann sich da eigentlich nicht zeigen. Mhm. Weil sobald sie sich zeigt, sind Leute um sie rum. Ja. Wollen Leute was von ihr. Das ist wie im Zoo. Also, wo ich mir denke, so, nee, ich will doch ganz normal hier einfach sein können, wie die anderen auch. Und ich habe so das Gefühl, je größer deine Exposure ist, desto mehr passiert das. Desto mehr kommen ständig die Leute, die ein Foto wollen. Ich meine, ich habe nichts gegen Leute, die ein Foto mit mir wollen. Mache ich total gerne, freue ich mich auch drüber, wenn ich Leute erkennen, ansprechen und so weiter. Finde ich super. Aber wenn das so ein gewisses Level übersteigt, und bei Courtney ist es jetzt natürlich super extrem, aber es gibt noch viele andere Beispiele. Oder ein Jim zum Beispiel, der kann auch nicht einfach durch Chamonix gehen. Das würde ich auch an seiner Stelle nie machen wollen. Aber wo ich mir denke, das ist so schade. Ja, weil, wie schon mehrfach gesagt, ich kommuniziere gerne mit den Leuten. Ich freue mich, wenn die mich ansprechen. Ich freue mich, wenn man sich austauschen kann. Aber ich finde, bei mir hat es so ein Level erreicht, wo ich jetzt sage, so wie es jetzt ist, finde ich es voll cool. Und man ist auch immer noch auf so einer Auge-zu-Auge-Ebene irgendwie. Und man ist nicht so abgehoben und die anderen sind so die, ach, kann ich hier ein Autogramm und so?
Ja.
Sondern es ist irgendwie noch so, es passt irgendwie noch so für mich. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn da jetzt irgendwie sehr viel noch dazukommen würde, wäre mir das fast ein bisschen zu viel.
Ja, okay.
Also da bin ich lieber immer noch so ein bisschen unterm Radar, als dass ich so overpresent bin.
Ja, es macht absolut Sinn. Also von dem auch, was du am Anfang erzählt hast, um da auch irgendwie auf eine Art und Weise den Druck rauszunehmen.
Total.
Bis hin zu der Begründung. Also es ist eine sehr, sehr schlüssige Argumentation. Ich wollte es nur einfach mal angesprochen haben, weil es halt natürlich schon auch offensichtlich ist.
Ja, ich finde es auch ein spannendes Thema und ich werde da auch öfter mal drauf angesprochen. Und also ich denke da auch gar nie viel drüber nach. Und in den Momenten denke ich immer so, ja, stimmt eigentlich. Aber nee, eigentlich bin ich voll zufrieden, so wie es gerade ist. Oder zum Beispiel auch, ich bin dann eher erstaunt, wenn mich dann viele Leute ansprechen und mir sagen, sie folgen mir. Und ich denke so, im Alltag denke ich da ja nie drüber nach. Ich habe immer so das Gefühl, ich mache hier so mein Ding für mich selber. Und, oder wenn man mal, ich meine jetzt selbst mit den, weiß ich nicht, was sind es, 8000 Followern, dann postet man irgendwas und denkt sich so, ja gut, wer schaut das schon an? Und dann geht man irgendwo an eine Veranstaltung und dann fragen einen die Leute, ja, wie geht's denn deinem Knie? Ich mir denke, hä?
Woher wissen die das?
Habe ich denn das? Hab ich dir nochmal erzählt? Dann habe ich halt irgendwann ein Foto gepostet oder so, so Sachen schon, wo ich dann immer denke, so wow, also selbst mit der kleinen Reichweite.
Ja, klar.
Genau, aber ja, das ist, ich glaube, am Schluss ist es wirklich, ja, fokussiere ich mich da lieber auf andere Sachen und ja, es ist einfach was mir oder meiner Persönlichkeit auch einfach so ein bisschen widerspricht.
Fair enough.
Mir reicht ehrlich gesagt der Exposure schon, den ich habe.
Ja, und das ist auch gut, wenn man das selber für sich so weiß.
Ja.
Hey, Abschlussfrage. Wenn wir so in, sagen wir mal, 2 Jahren nochmal aufnehmen, gibt es irgendwelche Dinge, an denen du gerade arbeitest, wo du sagst, wenn wir da in 2 Jahren nochmal aufnehmen, dann würde ich gerne da sitzen und sagen, das habe ich hinbekommen?
Gute Frage, ja. Also ich habe schon, klar, ich habe natürlich schon so ein bisschen meine Ziele für bestimmte Rennen oder Projekte, wo ich mir einfach sage, hey, ich weiß, dass ich das besser kann. Und ich habe richtig Bock, einfach mich da nochmal mit zu beschäftigen, dass das da am Schluss irgendwie besser rauskommt. Also zum Beispiel so eine Tour, das war letztes Jahr, war das das erste Mal, dass ich die gelaufen bin. Und wo ich mir einfach, wo es einfach darum ging, das zu finishen. Und wo ich im Nachhinein denke, okay, und jetzt möchte ich das gern mal so angehen, dass ich schauen was kann ich denn da rausholen? Einfach für mich so. Da geht es mir jetzt auch nicht darum, dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt irgendwie einen neuen Streckenrekord oder so. Wo ich mir einfach sage, okay, was wäre denn, wenn jetzt alles oder viel gut läuft und ich ja noch an bestimmten Dingen arbeite oder ein bisschen Learnings mitnehme oder zum Beispiel bei einem Hardrock auch. Auch letztes Jahr das erste Mal dort so viele Sachen im Rennen passiert, auf die ich nicht vorbereitet war. Auch die Vorbereitung selber war einfach nicht gut. Gut, dieses Jahr ist jetzt auch nicht optimal, aber könnte hoffentlich, wird dann noch besser. Wo ich auch weiß, hey, das ist ein Rennen, das macht mir so viel Spaß und ich weiß, aber ich möchte dort schon auch mich nochmal richtig challengen einfach und sehen, wo könnte denn die Reise noch hingehen so. Ich glaube, das ist was. Und sonst, ja, also einfach, ich meine, ich würde mir jetzt schon mal wünschen, so eine Saison zu haben, wo es mal ein bisschen, wo nicht so viel dazwischen kommt. Wo ich einfach auch sehe, dass so meine Learnings auch aus diesen schwierigen Phasen so, dass ich die nochmal echt auch voll in was Positives irgendwie umsetzen kann. Und ich glaube einfach weiterhin, dass ich mich irgendwo hinarbeite, wo ich sage, okay, so wie es jetzt gerade ist, ist eigentlich super. Ich bin da, glaube ich, schon ziemlich nah dran, ehrlich gesagt. Also jetzt mal schauen, wie es dann noch, ob ich mich dann dazu entscheide, auch die Arbeit erstmal ganz sein zu lassen und mich vielleicht nur darauf zu fokussieren. Ich bin schon noch auf der Suche nach dem Limit eigentlich immer noch. Und da bin ich, glaube ich, auch noch weit weg von. Und ich weiß auch nicht, ob man da jemals so richtig hinkommt, aber schon immer so diese Idee, hey, wenn mal alles zusammenpasst, wo kann es dann hingehen? So.
Weil diese persönliche Grenze fahren.
Schon, genau. Und gleichzeitig aber, es ist dann auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, hey, nur wenn das mal funktioniert, dass alles passt, dann habe ich das Ziel erreicht. Sondern ich will ja auch lernen und ich will ja auch dran wachsen. Und ich meine, das habe ich die letzten Jahre ja auch schon gemacht. Also eigentlich weiter wachsen, weiter lernen, sich da auch persönlich wie weiter entwickeln. Ich glaube, wenn ich das wie mir weiter beibehalten kann, dann wäre ich, glaube ich, schon happy. Ich glaube, ich muss mir jetzt nicht noch irgendwas extra setzen, wo ich sage, okay, da will ich noch unbedingt hin.
Ja, voll. Ja, sehr cool. Hey, dann drücke ich die Daumen, dass die Kurve weiter nach oben zeigt.
Danke.
Es gäbe eigentlich noch so viele andere Themen, die wir quatschen hätten können. Irgendwie Gender Gap im Trailsport oder wohin entwickelt sich's, auch mit olympischer Gedanke und so. Aber ich würde sagen, da machen wir vielleicht einfach wirklich irgendwann mal so ein Follow-up.
Können wir gerne machen.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Das war die Interviewfolge mit Katharina Hartmut. Katharina ist einfach eine super sympathische und bodenständige Athletin und ich finde, genau das kam im Podcast auch rüber. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da und eine Bewertung. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Bergzeit. Passt auf euch auf, euer Jan.